also Eltern-WG ist für mich, fällt für mich absolut in Poli. Also einfach die, also auch eure Beginner, ne, mit wir sind getrennt, aber wir leben noch zusammen, ist für mich, wir sind noch in Beziehung. Also jetzt nicht klassisch, ne, wie Label, aber wir leben noch zusammen. Wie kannst du nicht irgendwo in Verbindung sein?
Hallo und herzlich willkommen zu Die Eltern-WG, das Experiment. Der Podcast für alle Eltern, die sich als Paar verloren haben und gleichzeitig ihre Werte und ihre Vision vom Familienleben beibehalten möchten.
Team trotz Trennung. Kann das funktionieren? Welchen Herausforderungen werden wir begegnen und welche haben wir bereits gemeistert?
Wir verfolgen unsere Vision von Familie mit diesem Modell, solange wir von ihm überzeugt sind. An diesem Experiment möchten wir euch gerne teilhaben lassen.
Wir sind Carola und Johannes Queller, Eltern von zwei wundervollen gemeinsamen Kindern und einem Bonuskind. 10 Jahre haben wir uns als Paar begleitet, davon 7 Jahre verheiratet.
Als Sportexperte, Buchautor und Coach verhilft Johannes den Menschen zu mehr Bewegung und einem gesünderen Leben. Ich unterstütze ihn dabei und befinde mich gleichzeitig in der Ausbildung zur Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, meinem Herzensthema.
In unserem Podcast bekommst du Impulse, wie ihr miteinander umgehen könnt, ob getrennt oder sogar als Paar. Impulse, wie ihr miteinander reden und auf Augenhöhe kommunizieren könnt, um zu erreichen, dass alle gesehen und gehört werden. Impulse, wie ihr miteinander in Verbindung gelangen könnt.
Nicht zuletzt bekommt ihr Inspiration, wie eine Eltern-WG möglicherweise eine Lösung für eure familiäre Situation darstellen könnte. Oder aber ihr nehmt euch nur Häppchen mit von dem, was für euch passen könnte.
Teilt gerne eure Wertschätzung mit uns und unterstützt uns in unserer Sichtbarkeit, indem ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify abgibt.
Ihr könnt dazu beitragen, unsere Wirksamkeit zu vergrößern und noch mehr Eltern darin zu bestärken, den Mut zu haben, es anders zu machen und ihren Weg zu gehen.
Von Herzen danke für eure Unterstützung. Die heutige Episode ist eine ganz besondere. Wir haben unseren ersten Gast im Podcast und begrüßen herzlich Maria Schalow bei uns.
Hallo!
Maria ist unter anderem Coachin und Systempädagogin und hat selbst mehrjährige Erfahrung mit polyamorösen Beziehungen.
Sie steht uns heute Rede und Antwort zum Thema Polyamorie und zu allen Fragen, die euch und uns auf der Seele brennen. Hi.
Hallo und herzlich willkommen auch Maria.
Schalow, hallo.
Daher übrigens auch der Name Schalow, hallo.
Ja, tatsächlich. Ich habe ja 10 Jahre im Vertrieb gearbeitet und dann haben sich meine Leute, die mir da unterstanden, immer lustig gemacht, weil ich immer so ans Telefon gegangen bin. Schalow, hallo. Und dann war das irgendwann mein Spitzname, Rufname auf dem Flur. Und jetzt ist es halt der Social Media Name.
Ja. Jetzt sind wir schon mittendrin. Stell dich doch mal kurz vor.
Hi, ich bin Maria. Sagt man noch, wo man wohnt und wie alt man ist und Lieblingsfarbe? Oder ist das überhaupt?
Du kannst sagen, okay. Was. Das ist ein Raum, der ohne Grenzen.
Okay. Was möchtest du erzählen?
Ich werde 29D dieses Jahr. Meine Lieblingsfarbe ist rosa, aber das habe ich mir ganz lange nicht erlaubt, weil Misogynie verinnerlicht und so und aufgearbeitet. Und ich komme eigentlich, mein Herz ist in Berlin, aber ich bin jetzt der Liebe wegen nach Brandenburg gezogen. Und ich weiß nicht, wir sind ja hier halt auch tief in Brandenburg.
Ja.
Und es ist schon schön, weil es so grün ist, aber manchmal vermisse ich auch meine schöne alte Schönhauser Allee. Ja, das würde ich mal sagen. Bin ich.
Ja, herzlich willkommen. Witzig, du warst auch in der Schönhauser Allee gewohnt.
Ja. Ja. So, ja.
Hm. Schön, oder? Für mich ist das Berlin irgendwie. So. Hm.
Ja, wir haben ja dann zum Schluss, also wir haben dann, als wir zusammengezogen sind, in der Kastanienallee gewohnt.
Ah, auch schön.
Und es ist schon Berlin, aber es, also mich, ich bin jetzt so froh hier im Grünen und jedes Mal, wenn ich hier rauskomme, wenn ich in der Stadt, also ja. Auch gestern wieder, ich war mit meinem Kleinen in Berlin. Und am Alexanderplatz in der U-Bahn hat sich erstmal neben uns einfach irgend so ein Idiot eine Kippe angezündet, mitten auf dem Bahnsteig, unten in der U8. Und ich denke mir so, das ist halt Berlin, ne?
Gut,
so.
U8 ist auch nur für wirklich OGs.
Und ich bin halt am Platz aufgewachsen.
Ja. Also U8 ist halt, ja, das ist Berlin dann auf jeden Fall.
Aber da dachte ich auch wieder so, Gott, ey, danke, ich gehe wieder nach Hause.
Ja.
Das ist sogar echt.
Mhm.
Darüber wollten wir heute eigentlich gar nicht sprechen.
Nein, wir sprechen über Polyamorie, Beziehung öffnen, alles, was mit ganz viel Herzschmerz verbunden ist.
Ja, es wird auf jeden Fall eine aufregende Folge, glaube ich. Weil unsere aktuelle Situation ja auch sehr, naja, nervenaufreibend ist.
Och.
Und wir immer wieder Überlegungen anstellen, diese Situation zu entschärfen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es die Situation entschärft oder sie noch verschärft.
Das kannst nur du sagen.
Genau, nur, also wir haben Überlegungen halt, ob wir die Beziehungen öffnen sollten, könnten.
Wenn wir wieder eine Beziehung haben.
Richtig, ja. Wir haben ja eigentlich gar kein Label. Nur das nicht vorhandene Label könnte man ja vielleicht auch versuchen zu öffnen.
Also wie ihr mitbekommen habt in der letzten Zeit, war ja, dass wir es wieder, also dass wir uns daten wollen und dann mal gucken, wo uns das Ganze hintreibt. Dementsprechend dem ja auch kein Label geben. Nur hat das jetzt quasi in den letzten Wochen schon für viel Hitzschlag gesorgt, dass da entsprechende, von mir ja auch schon mehrfach in diesem Podcast benannte Erwartungen in einer Beziehung an die Sexualität herrschen. Und das hat uns jetzt schon, bevor es angefangen hat, eigentlich schon wieder an den Rand des Wahnsinns getrieben. Und daher die Überlegung öffnen der noch nicht vorhandenen Beziehung. Und um da eben sozusagen das Ganze zu entschärfen und den Druck aufzunehmen. Und jetzt haben wir quasi einfach unseren Gast, die sich damit einfach perfekt auskennt.
Naja, perfekt gibt es ja da schon mal nicht. Aber das Erste, was ich gerade dachte, ist, ihr seid ja in Beziehung, ne? Also ihr habt ja, viele bunte Beziehungsformen.
Das stimmt.
Es ist halt wirklich leider, es wird so viel einfacher machen, wenn man immer alles benennen könnte.
Ja.
Aber das, was ihr macht, hat halt, ich glaube, was am ehesten noch passen würde, wäre so Ehefreunde.
Das klingt auch wohl, der Ehefreunde.
Ehefreunde ist auch interessant, ja.
Ja, und da gibt es ja ganz, ganz bunte Muster und das ist halt immer so das Blöde, weil wenn man halt vor allem anderen gegenüber, also zwischeneinander, ihr wisst ja, was ihr habt aneinander und miteinander, aber es halt anderen versuchen zu erklären,
ja.
10 Jahre Ehe, 2 Kinder-Business und die Verstrickungen, die daraus entstehen.
Ja. Ja.
War das auch eigentlich so mal ehrlicherweise einer meiner ersten Gedanken, als, ich glaube, Johannes hat das erzählt damals, dass ihr ja euch getrennt habt, aber zusammen wohnen bleibt und so, und auch die Art, wie er halt über dich gesprochen hat, hat mir nicht das Gefühl gegeben, dass ihr getrennt seid. So. Also da
war halt sehr viel Liebe, ne?
Genau, aber ist halt einfach sehr viel Liebe, sehr viel Gemeinschaft, sehr viel, wir kennen einander und so. Ja, aber wenn Liebe immer reichen würde, dass Beziehung funktioniert, war, dann hätten wir ja alle kein Problem.
Das stimmt.
So mit die Scheiße, wie man sagt in Berlin. War. Aber leider ist Liebe nicht das Einzige, was man dann braucht, sondern halt diese Skills und bla bla. Genau. Und vielleicht können wir da heute so ein bisschen mal reintauchen in ganz viel Meinung dazu. Ne? Ich finde immer nervig, wenn Leute wie so tun, als wüssten sie, wie es läuft. Weil alles dazu ist halt klar, es gibt Sozialstudien, es gibt irgendwie die Gottmans, die da ganz viel über Beziehungen und wie Beziehung funktioniert und wie nicht. Und das ist im Poly, Überraschung, gar nicht anders. Das ist auch einfach nur eine Beziehung, die irgendwie funktionieren muss. Aber am Ende wissen wir deshalb ja nichts.
Wir hatten uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten, als du angekommen bist. Und das ist ja, wie du sagst, ne, wenn man das alles immer irgendwie klar definieren könnte, wäre das irgendwie alles so einfach. Ne? Und genau das ist ja das Problem, dass halt man alles, was mit Gefühlen und Emotionen zu tun hat, gar nicht mit Mathematik und Einsen und Nullen erklären kann.
Ja, es sei denn, du bist halt wirklich Asperger-Autist vielleicht, ja, dass du da ganz auf dem Spektrum bist und da nicht so den Zugang zu hast und das vielleicht, bestimmt gibt es Menschen, die das
oder einen ganz können. Anderen Zugang hast.
Ja, genau, einen ganz anderen Zugang hast, ja. Aber zumindest jetzt für euch ist das dann nicht so der Weg. Ja, genau.
Dann wären ja auch wieder alle gleich, wenn man das so strukturiert in irgendwas reinpressen könnte, dann wäre es ja auch wieder langweilig.
Aber fällt euch auf, also ich kann mir vorstellen, so durch die Kids und so, dass ihr ja mit vielen Beziehungen konfrontiert werdet, einfach von anderen Eltern und so und ja auch im Umfeld und so, dass schon viel Gleichmacherei herrscht, gerade im Beziehungswust, dass viele versuchen, die gleichen Dinge zu machen und dann merken,
Ja, ich glaube aber, das ist nicht jetzt so ein Ding, was speziell nur in Beziehungen oder in Elternschaften irgendwie so herrscht, sondern grundsätzlich, der lebt das Leben, das mache ich auch so. Oder also, dass generell sehr viel geguckt wird, was machen die anderen, anstatt in sich selbst hineinzugucken, was möchte ich.
Ja.
Also es ist auch dieses klassische Ding, ne, von wegen, sein ganzes Leben lang arbeiten, um im Auto irgendwie irgendwo hinzufahren, um sich das Auto, um das Haus zu leisten, damit man, in dem man gar nicht lebt, weil man ja den ganzen Tag irgendwie nur arbeitet, anstatt einfach zu sagen, okay, weniger Geld, weniger dies, weniger Luxus, weniger materielle Dinge, einfach mehr leben und für sich sein, wenn man das halt möchte. Oder mhm. diese Fischer-Story, ne? Ja. Mit dem Typen, wo ein Geschäftsmann einen Angler irgendwo halt am Strand sagt, hey, warum chillst du hier? Ja, ich habe meine Fische gefangen. Ja, aber du könntest doch nochmal rausgehen, noch mehr Fische fangen. Ja, aber warum? Ja, aber dann könntest du die noch da verkaufen und dann könntest du hier und dann, und ja, aber warum? Ja, dann könntest du eine Fischerei aufmachen und ein Boot kaufen und noch mehr Leute anstellen. Und ja, aber warum? Damit du dich dann mit 60, 70 halt zur Ruhe setzen kannst. Aber das mache ich doch jetzt schon.
Ja. Und ich glaube, dass tatsächlich das in Beziehungen irgendwie besonders doll reinknallt. Vor allem für die, die dann merken, so klassisch Monogamie funktioniert für uns irgendwie nicht. Und es gibt ja eindeutig Menschen, für die Monogamie funktioniert. Meine größte Kritik ist, dass die wenigsten sich dafür entscheiden. Also, dass sich nicht bewusst entschieden wird, so ich möchte monogam leben, das ist mein Skillset, gibt es ja, mein Wertesystem, wie auch immer, sondern es wird halt erstmal einfach so gemacht.
Weil es so vorgelebt wird, man macht das so. Ja, absolut,
weil es irgendwie, genau, also es wird immer offener, definitiv, sonst würden wir ja auch nicht sitzen und drüber sprechen, so.
Ja.
Erklär mir dann diese ganzen verheirateten Männer auf den Dating-Apps, auf denen ich so unterwegs bin. So ein Gesichtsfoto mit Foto gibt es nach dem Match und so, wenn das doch für alle so sehr funktioniert, die Monogamie.
Ja,
so.
Ja, das stimmt. Oder auch generell, es gibt ja auch einfach Statistiken zu Seitensprüngen und Affären oder es gibt auch ganze, wie du sagst, auf irgendwelchen Plattformen, es gibt ja ganze Plattformen für Seitensprünge, wo irgendwie anonym ist. Und
ist ein Business,
Genau, und genauso wie Escort-Service oder sonst was, die ja auch ganz viel von entsprechend verheirateten Menschen konsultiert werden.
Ja,
also da gibt es definitiv, das ist ein spannender Punkt, mit dem, dass das ja erstmal so erwartet wird von der Gesellschaft, dass man ja monogam lebt und dann ist ja jeder Disney-Film ist ja genauso der Prinz und die Prinzessin und happily ever after.
Ja, da ist meine nächste große Kritik, dass die halt immer nur zeigen bis zur Eheschließung und dann danach, was soll das denn? Also da, wo es irgendwie dann spannend und kritisch wird, so zeig mir doch mal Jahr 14. So, was ist denn in Jahr 27?
Oder das verflixte siebte.
Oder was, whatever, aber halt, keine Ahnung, eine Hochzeit zusammen feiern, ja wie schön, aber wie geht es denn danach weiter?
Tatsächlich haben wir uns ja im verflixten siebten Jahr der Ehe getrennt oder achte.
Was? Nee, war schon siebtes. Ja, zwei Tage davor.
Ja, oder? Stimmt. Ja, stimmt.
Ja.
Kurz vor dem Hochzeitstag.
Ja.
Crazy.
Mhm.
Ja. Also das ist schon ein spannendes Thema. Also das heißt, da könnte man grundsätzlich eigentlich mal, dadurch, dass ja auch jetzt sich die ganze Welt in sämtlichen Dingen im Wandel befindet, kann man auch hier eigentlich mal sagen, hey, Poly ist jetzt gar nicht mal sowas alienhaftes anderes, sondern das ist etwas, was eigentlich schon immer gelebt wurde, bloß noch nie benannt wurde. Ne? Also wenn man jetzt
oder wirklich, heimlich halt einfach.
Deswegen sage ich, gelebt wurde im Sinne von Affären, gab es ja schon immer, dass da auch jemand auch Gefühle für diese Affäre hat. Ne? Poly gab es ja im Prinzip schon immer, bloß dass das nie so wirklich betitelt wurde.
Du durftest halt gerade in westlichen Gesellschaften nicht dazu stehen, ne? Wenn wir zurückgucken in eine höfische Kultur, also an den Schlössern dieser Welt, dann war es völlig normal, Dirnen zu haben für die, ne? Also egal in welche Epoche wir schauen, der Historie, gab es immer Lustmänner und Lustfrauen, die am Hofe ein- und ausgegangen sind, weil König und Königin für, das waren ja keine Liebeshochzeiten, ne? Die haben halt sich einmal, zweimal, fünfmal vergnügt, um halt Nachkommen zu zeugen fürs Königshaus, ne? Aber Spaß gehabt oder vielleicht auch geliebt oder so, wurde eben
vermutlich nicht.
Genau. Oder dann eben die andere Person. Und das aber, dieses Heimlich-Getue hat irgendwie bis heute ganz so gesellschaftlich diesen Schleier drauf, dass es was ist, was sich ja eigentlich nicht gehört oder was Mensch nicht machen darf, weil eben auch christlich geprägte Gesellschaft. Ne? Und es gibt ja Teile der Erde, da sind Polykulturen auch heute noch Bestand. Allerdings sind das halt keine westlichen Kulturen, wo es jetzt klassisch ganz normal wäre, dass sich viele lieben, außer in Amerika da drüben mit diesen komischen Polygamistenkults,
Da habe ich nicht mitbekommen.
Ja, da gibt es ganz viele Dokus zu, irgendwie auf Netflix und so. Das ist, ein Mann hat dann 56 Ehefrauen und so.
Heilige Witzke.
Ja, ja, genau. Darüber reden wir heute nicht. Das ist nicht das, was ich praktiziere oder so.
Ja, nun gibt es ja mehrere Beziehungsformen, also beziehungsweise mehrere Öffnungsgrade von Beziehungen. Ob es jetzt darüber geht, einfach nur einen Urlaubsflirt zu erlauben und mal so hier, mal da, so Ausflüge in diese Welt mit einzubeziehen. Oder über Swinging, wo halt dann beide als Paar irgendwo sexuellen Kontakt zusammen ausleben. Oder auch unser schon betiteltes Friends with Benefits. Ja, oder da halt wirklich die Beziehung komplett öffnen für weitere Partner, wo es halt darum geht, dass die primäre Beziehung weiterhin
Prio hat.
Und aber ergänzt wird durch weitere sexuelle Kontakte, die aber nicht romantischer Natur sind. Oder eben halt wirklich das volle Paket, wie ich das so schön jetzt einordne, was dann halt die Polyamorie ist, wo es halt wirklich darum geht, mehrere Beziehungen gleichzeitig zu führen. Wo dann halt die Prioritäten unterschiedlich verteilt sein könnten. Ne? Gleich verteilt oder halt eben unterschiedlich priorisiert.
Ja.
Aber wo auf jeden Fall immer die romantische Beziehung im Vordergrund mitsteht.
Ich weiß, dass meine Oma zum Beispiel, da war ich so frisch 18, muss ich gewesen sein, und dann Mädelsurlaub mit den Freundinnen, so, ne? Und meine Oma guckt mich total schockiert an und sagt, du machst Urlaub ohne deinen Freund? Und das war für sie irgendwie schon gegen die Regeln von Monogamie. So, also du hast doch einen Partner, wie kannst du denn deine Urlaubszeit nicht mit diesem Partner verbringen?
Ja.
Und da fängt es ja schon an.
Ja, 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 total.
So, und würdest du Urlaub mit deinen Freundinnen als ich bin Poli bezeichnen? Ich glaube nicht.
Ja, klar.
So, und das ist für mich ganz viel auch eine Frage von, wie viel Freiraum, also wir müssen ja nicht mal ansetzen bei Sexualität auslagern, aber wie viel Freiraum brauche ich denn in Beziehung und wünsche ich mir und wie viel kriege ich tatsächlich am Ende auch? Ich nenne das immer, ist so ein bisschen schwierig im Podcast, aber es gibt ja so zwei Ichs in Beziehung. Und bei manchen überlagert sich das so und die werden dann so ein Wollknäuel, so gerade am Anfang von Beziehungen kennt man ja Menschen, die, und was machst du Freitag? Wissen wir noch nicht. Ach so, du hast kurz einen siamesischen Zwilling dazu gefunden. Der ist 1,85, heißt Kai und ihr hört jetzt immer dazu. Okay. Und in meiner Welt ist das, für mich funktioniert das nicht. Aber ich sehe Menschen, die damit schon Jahrzehnte gut fahren. So, meine Eltern zum Beispiel sind seit 33 Jahren verheiratet. Die Mäuse haben wild gestartet, irgendwie unter ein Jahr Kind bekommen und geheiratet. Also wisst ihr Bescheid, ne? Und sind aber auch noch zusammen, haben auch eine schöne Ehe. Und die sind so ein Knäuel. So, und da ist einfach wenig Bedürfnis nach Individualität.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das kann ja auch super funktionieren, wenn da halt die Bedürfnisse von beiden halt genau das matcht. Das ist ja.
Ja. Ja, und das ist bei denen auf jeden Fall so. Und deswegen war es für die auch irgendwie ganz schwer auszuhalten, dass sie jetzt ein Kind bekommen haben mit einem sehr hohen Bedürfnis nach Individualität. Weil das ist oft ein Thema, was an mich herangetragen wird, naja, dass ich ja anscheinend nicht beziehungsfähig sei, weil sonst könnte ich ja Monogamie. So, ne? Und ich komme ja bestimmt aus einem zerrütteten Elternhaus oder irgendwie sowas.
Ach, spannend.
Und deswegen erzähle ich das immer dann gerne schon mal als Erstes. Also nee, tatsächlich, meine Eltern knutschen auch noch so. Ich weiß nicht, ich muss da jetzt nicht unbedingt daneben stehen, aber machen sie halt, ne? Diese dir Schmatze. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von so. Ihr seid ja auch Eltern. Dieses Schmatzen, schmatzende Knutschen, das haben irgendwie Eltern immer. Sei ihnen gegönnt. Ja, genau, ne? Es sei
wir schmatzen nicht, oder?
Könnt ihr die Kinder mal fragen, die kriegen das ja dann mit. So, tendenziell. Und auch Sexualität spielte da immer noch Thema oder eine Rolle. Insofern, genau, das läuft bei denen. Und ich war jetzt zum 60. Geburtstag von meinem Dad mit beiden Männern da, zum Beispiel letztes Jahr. Auf dem Dorf und das war schon für die Familie hart.
Also mit beiden Männern für alle, also du warst in dem
genau,
Zeitpunkt
ja.
Mit zwei Männern
genau,
zusammen.
Genau, ich habe anderthalb Jahre, also ich war mit jemandem 6 Jahre zusammen, anderthalb Jahre davon waren wir zu dritt. Ich habe jemand anderes noch kennengelernt und war mit der Person dann oder bin mit der Person immer noch zusammen. Und die erste Beziehung ist aber vergangenen Oktober geendet, beziehungsweise ich habe sie beendet, weil ja auch Poli jetzt kein Garant ist für, dass die Beziehung funktioniert. Ne? Das hängt an den Menschen und an den Skills.
Genau. Es ist ja Arbeit, so wie einen monogamen Beziehung.
Überall
genau.
Das Gleiche. Ja, 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 genau. Ja, jetzt bin ich Monopoli irgendwie. Ja.
Also du hast eine monogame Beziehung, aber mit Poly-Eigenschaften.
Ja,
quasi.
Es ist halt nur ein Mensch, deswegen Mono, aber wir sind Poly.
Beide Poly, genau.
Genau, also er hatte in unserer Beziehung jetzt auch schon mehr Sex mit anderen als ich. So, also das ist schon, was so funktionieren kann. Aber ja.
Du hattest erzählt, dass das dann auf dem Dorf, also dass du mit beiden Männern auf dem Dorf warst, bevor ich dann reingegrätscht bin und gesagt habe, du hast ja zwei Männer.
Mhm.
Genau. Da wolltest du noch den Punkt.
Ach so, nee, dass es einfach schwierig war für meine Eltern erstmal zu akzeptieren. Ich bin schon mit beiden nach Hause gefahren, aber da war Tobi halt nur ein Freund. Und dann habe ich halt irgendwann, ich wollte dann auch im Internet drüber reden und meine Mutter folgt mir halt auf Instagram und dann wollte ich halt nicht, dass sie es darüber erfährt, sondern bin halt zu ihr gefahren und da war auch erstmal so, keine Ahnung, mein Vater war irgendwie, bist du Nymphoman? Und meine Mom war eher so, ja, mach doch, was du willst, aber müssen wir das wissen? So, das war so ein bisschen die Erstreaktion und dann, ja, haben sie ihn aber kennengelernt, ne, oder ich weiß gar nicht, relativ schnell. Meine Eltern sind einfach super schnell adaptiert. Also erstmal, sie sagen schon immer, was sie gut finden und nicht, aber am Ende ist es halt, bin ich halt ihr Kind und habe da eine ganz großes Vertrauen.
Das ist schön,
genau,
ja. Das ist wirklich schön. Ja.
Genau, also sie würden sich was anderes wünschen, auch da kann ich immer nur wieder sagen, sorry, aber ich bin halt leider nicht die öffentlicher Dienst, Immobilienfinanzierung, verheiratet, drei Kinder,
Morgane.
Tochter, genau. Da sage ich immer, ihnen hätten sie mehr als ein Kind kriegen müssen. So, also es ist halt ja auch schwer als ein Kind, ja, da ein Bingo zu treffen, ne? So, also irgendwie selber schuld. Naja, und an diesem Geburtstag von meinem Papa war es dann aber sogar meine Mutter, die dann sich hingesetzt hat und gesagt hat, ja, das ist Marias zweiter Freund.
Mega.
Genau, und ja, es war irgendwie ganz lustig, weil ich glaube, viele haben es auch nicht so verstanden oder begriffen. Und da war natürlich irgendwie dann schade, dass es war im Juli und im Oktober habe ich mich dann aber auch getrennt. Das war dann so ein bisschen, ja, schade, jetzt wäre eigentlich alles in trockenen Tüchern so, irgendwie anderthalb Jahre geheim gehalten. Und dann, ja, liest er aber nicht mehr weiter, so ist es halt manchmal, ja.
Aber jetzt ist es raus, jetzt ist zumindest der Weg geebnet.
Ja, ich liebe es halt, darüber zu sprechen, weil mir haben oft Vorbilder gefehlt, weil was ich so mitgekriegt habe an Poly und offenen Bitzes, war mir immer alles zu hippie-mäßig. So diese Spiri-Hippies, die irgendwie barfuß ihre eingelegten Haferflocken, und ich liebe Barfußlaufen und ich liebe eingelegte Haferflocken, ja, also jetzt nichts dagegen, aber irgendwie, das bin halt nicht ich. Ich bin auch seit 10 Jahren selbstständig, ich hab viele Abschlüsse in Finanzen, in irgendwie studiert, bla bla bla, irgendwie, das bin ich. Und da fehlten mir irgendwie so lockere Leute, die halt auch, ja, ich bin das und ich arbeite viel und ich habe Ziele im Leben und ich bumse gern mit Menschen und fasse die an und verliebe mich, so. Ups, verliebt. Das ist ein bisschen mein Problem, ja, dass ich Leute gern begegne und mich einfach total begeistern kann. Das heißt, es ist ja kein Problem, aber das ist schon ein Problem in einer monogamen Gesellschaft, ja.
Ja.
Und dann wollte ich da gern drüber sprechen, so in der Hoffnung, das kriege ich auch viel Feedback, dass Menschen dann, also hätte ich gar nicht gedacht, dass du Poly bist oder ihr oder so, weil wir halt, klingt immer so blöd, ja, aber normale, in Anführungszeichen, Leute sind.
Das kann man ja schon so sagen, weil normal ist ja im Endeffekt nicht das, was unbedingt gut oder schlecht ist, sondern normal ist das, was
ja, so
am,
durchschnittlich
genau,
halt.
Was am
so
meisten,
durchschnittliche.
Genau, ja.
Mhm.
Wenn zum Beispiel die meisten Menschen irgendwie, was weiß ich, ein Magnesiumdefizit haben, dann ist das normal. Also es ist halt normal. Ach so, du hast ein Magnesium? Ja, ist ja normal. Dann
ja.
Brauchen wir nicht weiter darüber kümmern, weil es ist ja normal. So.
Und
ja,
alles, was man gewöhnt ist und was man halt irgendwie so kennt, ne? Und alles andere ist ja so unbekannt und löst dann wahrscheinlich auch schnell wieder irgendwelche komischen Gefühle aus und da ist erst halt der Argwohn aktiviert.
Und diese komischen Gefühle ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil komische Gefühle ist das, was ich eigentlich am besten finde an Poly, weil du kommst halt mit dir in Kontakt, wie du es nicht kommen würdest in einer safen, monogamen Beziehung.
Das ist verrückt. Ich glaube auch. Möchtest du mehr erzählen?
Ja, das ist wirklich, als möchtest du was erzählen.
Ich brabbel ja immer so mein ADS-Zeug dazwischen. es ist halt spannend, weil es halt einfach tatsächlich, sobald du halt etwas aus der Norm tust, fängst du halt an, Dinge zu hinterfragen oder dich auch mit dir selbst zu beschäftigen. Und so war das jetzt auch, zum einen haben wir es mit der Erziehung anders gemacht, da haben wir uns schon kennengelernt. Wir haben auch, wenn man das mal hier kurz an dieser Stelle, Kathi Weber erwähnen möchte, da haben wir einen Online-Kurs gemacht, der halt auch in Verbindung mit Kindern hieß und quasi einfach so, also gewaltfreie Kommunikation ist, wie du quasi mit in Verbindung mit deinen Kindern kommst. Was die aber perfekt gemacht hat, ist, Eltern geben halt Geld für ihre Kinder aus. Das heißt, wir machen diesen Kurs, weil wir mit den Kindern in Verbindung sein möchten. Was aber dieser Kurs eigentlich ist, der ist eigentlich der Wolf im Schafspelz, ist eigentlich so Persönlichkeitsentwicklung hoch 10. Also einfach mit dir, deine Trigger, dich annehmen, dich, deine Bedürfnisse, so, ne? Aha. Das heißt so Selbstempathie geben, Bedürfnisse für etc. Das heißt, da ist sozusagen schon mal, und ja, dann ja. Auch die Trennung mit uns beiden, ja, im letzten Jahr hat ja auch wahnsinnig viel in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung gebracht. Wir haben viel mehr gelernt, unsere Bedürfnisse zu kundzutun. Wir haben viel respektvoller, mehr auf Augenhöhe kommuniziert und insgesamt ist unsere Kommunikation in der Zeit, wo wir da uns getrennt hatten, also seitdem wir uns getrennt haben, brutal nach oben gegangen.
Ja, wie krass eigentlich, ne? In dem Moment, als ihr angefangen habt, eure Beziehung anders zu leben,
genau.
Ist sie besser geworden, ja. Ist die Qualität besser geworden und gleichzeitig ist sie instabiler geworden, weil es ja eben dieses Label, dieses Verdammte nicht mehr gibt, wo man sich halt dran festhalten kann.
Stimmt.
Ja.
Und das ist halt was, also mir fallen dazu zwei verschiedene Ebenen ein. Ich kann dank einem anderen Podcast, in dem ich aktiv bin, was zum Nervensystem sagen.
Mhm.
Also,
du darfst doch gerne den Podcast benennen.
Genau, Phoenix Podcast mit Dr. Simone Koch. Ja, genau.
Also Shoutout, sehr, sehr guter Podcast. Also
wir machen halt so Gesundheitsthemen. Ne?
Maria stellt sich gerade so ein bisschen unter den Scheffel, aber das ist wirklich ein sehr, 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 sehr guter Podcast.
Ja, das ist ein süßer Podcast. Könnt ihr mal reinhören. Und vor allem krass, aber halt Simone, und die hat das über das Nervensystem eben erklärt, dass eben tatsächlich diese monogame Prägung, die wir haben als Menschen, über Musik, über Lieder, über Märchen, ne? Es ist immer der Prinz, der die Prinzessin oder die Prinzessin wartet auf den einen Prinzen, ja. Und so, ne? Und dann große Hochzeit und so. Dass das in unserem Nervensystem insofern Spuren hinterlässt, dass es natürlich eine große Sicherheit mit sich bringt. Das klingt ja wie so, wenn dann.
Ja.
Ne?
Ja.
Wenn du eine Frau bist, dann musst du einen Mann finden. Oder eher dich ja eigentlich. Ne? Ja. Das ist ja eher die passive Rolle. Ja?
Ja.
Du musst erobert werden. Weil das ist der Beweis, ein Mann, der sich für dich entscheidet, ja, eine Frau, die genommen wird, sozusagen zur Ehefrau dann, das ist die ultimative Krönung und dann bist du safe. Das ist so ein bisschen jetzt sehr, sehr vereinfacht runtergebrochen.
Aber
ne?
Das stimmt schon, also ich resoniere damit, ja.
Ja, und dann hast du das Nervensystem, cool, abgespeichert, okay, so ist das. Dann kommst du auf die verrückte Idee zu sagen, ey, ich glaube, ich fange eine emotionale Bindung mit der Person da an und mit der. Und das Nervensystem fühlt sich erstmal an wie Lebensgefahr tatsächlich. Also es ist auch für mich war es ein bisschen leichter. Ich weiß nicht, ob durch ADHS, neurodivers so ein bisschen bei mir einfach Sachen anders verschalten sind oder sowas. Ich habe da nicht so das Thema mit gehabt, mit so Besitzdenken oder sowas. Oder jemand ist meins und deins oder auch Ehe war für mich immer so ein Heiraten verstehe ich total, weil fette Party. Ehe war immer so, ja und da, danach dann, okay, naja, aber Menschen machen Dinge. Und auch für mich war das eine Prägungsreise, dann zu spüren, ach krass, man, also wer schon mal betrogen wurde, kennt ja dieses heftige Gefühl, was dich so zerreißt, wo du so, jemand anderes war irgendwie wichtiger als ich, jemand anderes wurde erwählt und ich nicht. Und dieses Gefühl kann unter Umständen in einer Beziehungsöffnung auftreten, weil das Nerv, auch wenn du dich entscheidest, wir öffnen jetzt die Beziehung, dein Nervensystem ist jetzt nicht so das Bewusste, ne? Das ist schon so sehr unterbewusst und das fühlt sich an oder kann, wie auch immer sich anfühlen, wie mies betrogen werden.
Ja.
Ne?
Ja.
Weil diese ganzen Lügen, die uns ja erzählt wurden, beziehungsweise die Geschichten, die uns erzählt wurden, stellen sich als Lügen heraus, aber das wissen wir ja noch nicht im Sinne von, ja, wenn er dich wirklich liebt, liebt er nur dich. Und es gibt bestimmt einen eher, bei dem das so ist. Diese Person kann nur eine Person emotional nah an sich ranlassen.
Ja.
Aber ich habe zum Beispiel so große emotionale Kapazitäten, dass ich sehr, sehr tiefe, konstante und lange Beziehungen mit mehreren Menschen halten kann, auch nicht endlos.
Ja.
Der Tag hat 24 Stunden, ich muss schlafen, Sport machen und so. Aber schon, also jetzt gerade im wirklich inner Circle, wo ich wirklich abrufbereit bin und viel drin habe, sind zu 4 Menschen. Ja, und davon ist aktuell nur eine Liebesbeziehung, also die mit Tobi halt. Ja. Das war der eine Punkt und dann war der andere. Nervensystem.
Nervensystem.
Weil vielleicht kommen wir später nochmal durch. Aber nicht so wichtig oder so. Ja.
Aber klingt schon spannend, weil es ja tatsächlich, also auch, gut, es war natürlich auch entsprechend, das hatten wir auch neulich gesprochen, Caro und ich, also nicht Podcast, aber so, dass generell die Menschen ja immer durch verschiedene, wie sagt man, Zeiten, Krisenzeiten oder was auch immer für Zeiten gehen.
Hm.
Und es dort eben verschiedene Ansprüche oder beziehungsweise ja, bestimmte Ansprüche an diese Zeiten gibt und man zum Beispiel auch damals, jetzt letzte Folge mit den schwarzen Schafen zum Beispiel. Möchtest du das erzählen?
Ich weiß gerade auch nicht, worauf du hinaus möchtest.
Ich habe mich gerade in meinem Kopf so verzettelt. Es ging ja darum, dass man sich zum Beispiel in der Nachkriegszeit musste man sich anpassen und man musste gucken, dass man nicht auffällt. Und deswegen war dieser Trigger, dass Kinder in einem Restaurant, dass die gefälligst leise zu sein haben, weil man will ja nicht auffallen und sonst was, weil eben ja auch die Stasi da war und man eben entsprechend an den Pranger gestellt wurde, wenn man irgendwie anders war als die Masse.
Ja.
Das heißt, es war dort überlebensnotwendig, dass man eben entsprechend angepasst und still war.
Genau, da haben sich halt ganz viele Menschen halt eben so entwickelt, dass sie eben alle angepasst waren. Deswegen haben wir das auch so noch in der Erziehung so mitbekommen. Und jetzt geht es halt immer weiter in die Richtung, dass man halt auch einfach die Individualität mehr nach außen tragen darf und tut. Und das nicht mehr so dieses, ich falle jetzt bloß nicht auf, vorherrschend ist. Und genau.
Ja.
Aber ich fand es gerade ganz spannend, was du erzählt hast, Maria, weil ich habe uns da gerade total wiedergefunden in diesem Gefühlschaos.
Ja. Ja.
Und dachte halt immer, okay, gerade wegen dieses Gefühlschaos, kann das überhaupt für uns funktionieren, eine Beziehung zu öffnen?
Ah, genau, da wollte ich auch abbiegen eigentlich, genau, ja.
Mhm. Oder jetzt höre ich halt so raus, das ist eigentlich, das geht halt damit einher und das ist Teil des Wachstums.
Absolut, leider ja.
Ja.
Und ich werde ganz oft gefragt, wie schaffst du es denn nicht eifersüchtig zu sein? Und dann gucke ich immer, wann habe ich gesagt, ich bin nicht eifersüchtig? Ich habe ein Ego vorm Herrn. So, wirklich. Ja, ich möchte am liebsten auf einer Sänfte getragen werden und im 10-Minuten-Takt authentisch hören, wie großartig ich bin. Also das wäre so mein Bedürfnis. Ja? Erfüllt mir halt leider ganz nicht. Ja, ist halt schwer zu erfüllen. Aber ich bin super eifersüchtig. Und warum? Weil ich auch super unsichere Anteile in mir trage. Und auch ich möchte versichert bekommen, dass ich weiterhin geliebt werde, auch wenn jemand anderes gerade spannend ist. Und Leute, ich meine, ihr seht mich jetzt nicht und so und das sieht man vielleicht heute auch nicht mehr so, aber ich habe in meinem Leben schon so 300-400 Kilo zu und abgenommen. Mein nackter Körper sieht aus, als hätte ich schon 5 Kinder, ich habe nicht eins. Und das ist natürlich, ist potenziell, könnte jede Frau, gefühlt ist jede Frau schöner als ich. So, ne? So rein von auch körperlichen Merkmalen oder sowas. Und habe ich das, denke ich, in die Richtung, ja natürlich, es geht auch nicht darum, das abzulegen oder dass das nicht so wäre. Ich mag halt daran, die Herausforderung, besser zu werden, das auszuhalten. Genau. Und das als Ganzheitlichkeit in seine Persönlichkeit einzuschließen. Und gerade weil ich so bin und trotzdem mich erfreuen kann an der Liebe meines Partners zu einer anderen schönen Frau, habe ich halt einfach das Gefühl, ich bin eine richtig krasse Alte. Also es ist für mich so, du kannst 10 Bücher lesen über Persönlichkeitsentwicklung oder du öffnest mal deine Beziehung authentisch. Das ist schon ein
Gänsehaut.
Ja, ist ein toller Weg. Es ist wirklich, also einen größten Respekt auch an die, die das machen. Und dann gibt es natürlich die Regeln, ne?
Nö.
So, weiß ich jetzt nicht. Kennt ihr so Regeln?
Nö, aber ich denke, die sind ja auch recht individuell, ne? Je nachdem, wie du auch, also generell, das, wo du auch sagst, so diese heftigen körperlichen Reaktionen, das ist ja auch sehr viel mit diesem Ego und mit diesen Lügen, die man ja sozusagen, oder diese falschen Wahrheiten, die man halt erzählt bekommen hat.
Ja.
Und das hat ja generell sehr viel mit Ego zu tun, wenn man halt sagt so, hey, ich bin, wenn man wirklich das richtig fühlt, lebt, denkt und weiß, ich bin gut genug, ich reiche aus und die Person eben dann zum Beispiel woanders spielen geht, weil die Person einfach neugierig ist oder weil warum auch immer und dann halt aber wieder nach Hause kommt, dann darf ja das Ego durchaus beruhigt sein, aber ist es nicht, weil wir eben doch irgendwie sehr viele Probleme mit unserem Ego haben.
Ja, die Frage war ganz oft auch, als ich so erzählt habe, wie ich lebe, hast du keine Angst, dass er sich verliebt? Also so richtig, weil das zu mir kann ja keine Liebe sein, weil sonst würde er sich ja nicht noch andere sehen. Das war immer so die Frage, hast du nicht Angst, dass er sich verliebt? Und da war ich immer so, aber er liebt mich doch auch. Ja, aber in jemand anderes. Und da war halt für mich, und das ist auch für mich bis heute meine Haltung, wenn ich jemanden liebe, dann wünsche ich dieser Person alles Glück der Erde. Und wenn das ich nicht bin, also wenn alles Glück der Erde für diesen Menschen Stephanie heißt, dann please go to Stephanie.
Ja.
Weil ich wünsche mir auch jemanden, der mich so sehr liebt, dass er sich für mich alles Glück der Erde wünscht. Na?
100%.
Und das ist so meine Grundhaltung zu Liebe. Und das darf unterschiedlich sein. Das ist, ich
wer who am I to judge? Ich bin eh kein Richter, ne? Aber weil ich dann schon immer die Stimmen höre, die sagen, ja, aber das könnte ich nicht. Also entweder der liebt mich oder, und wenn da eine andere, dann, also. Nee.
Was ja auch okay ist. Also,
voll, genau, das wollte ich jetzt nur nochmal sagen, ne? Ja. Weil wenn ich so anfange, über Poly zu reden, spiegeln mir Menschen manchmal, dass sie das Gefühl haben, sie müssten das jetzt auch machen.
Genau, ne? Mhm. Ja, aber das hat ja wieder mit denen zu tun, dass sie das so.
Und deswegen ist mir immer so wichtig zu sagen, ey, wenn dich hier alles nur triggert und das furchtbar klingt, dann bist du genau richtig, wo du bist.
Ja.
So.
Ja.
Ja. Ja. Und das ist halt nur für die, die halt merken, so, klassisch funktioniert für mich nicht, was alle machen, was machen denn andere noch so?
Es ist spannend, was du gesagt hast, weil das genau das war ja auch das, was bei Caro und mir war, als sie dann im letzten Jahr halt sich von mir getrennt hatte und ja dann ihren kurzen Ausflug da hatte mit diesem anderen Mann. Und ich ist von Anfang.
Sorry fürs Zwischengrätschen, aber um halt genau diesem Muster auch zu entsprechen, ne? Ich will meinen Mann ja irgendwie, also ich merke halt, ich fühle mich zu anderen hingezogen, ich will aber ja meinen Mann auch nicht betrügen. Ich muss klare Grenzen setzen, ne? Und das hätte man ja vielleicht auch anders lösen können.
Ja. Und ich will nicht betrügen, ist ja, also ne, das ist ja, ich will auch nicht betrügen. Ich sage über mich selbst, dass ich eine super treue Seele bin, Leute. Ich habe angefangen mit Polyamorie, mit Fremdgehen tatsächlich. Das ist die Version, die ich mit 20 war, auf die bin ich jetzt heute nicht unbedingt stolz, aber die war wichtig für mich heute.
Aber sie hat dich geprägt.
Ja, genau, ne. Aber ich will auch nicht betrügen. Ja. Und dann ist natürlich eine Möglichkeit zu sagen, oh, dann schlucke ich mich jetzt runter und ich schlucke meine Bedürfnisse runter. Oder ich gebe mir und der Beziehung die Chance, an meinen Bedürfnissen zu wachsen.
Ja.
Wäre jetzt positiv, weil negativ wäre natürlich, ich setze der Beziehung das Risiko aus, zu scheitern an meinen Bedürfnissen. Also beide Richtungen gehen ja, ne? Ich bin halt nur chronisch positiv und deshalb.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja, das eine ist ja sozusagen so, was heißt denn scheitern? Wenn, also es heißt ja schon, dass man seine Bedürfnisse erfüllen sollte, weil dann nur wenn man selber ja auch glücklich ist, kann man ja auch dieses Glück mit anderen teilen.
Absolut, aber in Beziehung gehört aber dann im Poly dazu, auszuhalten, dass du glücklich bist, nicht mit mir. Und das ist doll.
Genau.
Und das ist dann wieder gefährdend für die Beziehung.
Okay.
Weil zum Fick, sorry, achso, ja, Disclaimer bei mir immer mit, ich kann hier Kinder zu eigentlich.
Nö, wahrscheinlich wir haben einen Ab 18 Podcast.
Oh, Gott sei Dank. zum Fick habe ich keinen Bock da drauf, also mein Nervensystem ist es dann in dem Fall, zu hören, zu sehen, zu schmecken am besten noch, wie glücklich gerade meine Partnerperson mit jemand anderem ist. Weil wie gesagt, ich bin es ja gar nicht gewohnt, dass es okay ist, dass es gehen kann. Deswegen weiß ich auch gar nicht, oh Gott, wie gehe ich damit um? Also heute weiß ich es, wie man damit umgeht. Nämlich tatsächlich kann diese billige Frage von, aber mich findest du schon auch noch gut? Ist das so oder schon helfen?
Ja.
Wir sind es eben, es ist manchmal habe ich das Gefühl, schämen sich Menschen dafür, ihre Bedürfnisse abzufragen. Also so, ich glaube, ich müsste jetzt mal hören, dass ich auch eine geile Alte bin, wenn du mir hier so viel von der anderen geilen Alten erzählst. Could you please tell me?
Ja.
Das sind so ganz einfache Lösungsfelder, die dann aber helfen können. Aber ja,
das ist halt das Risiko. Also generell, ne? Also auch dann, das halt, aber auch da geht es ja wieder, das ist ja auch gang und gäbe hier bei unserem Podcast, Kommunikation. Nur wenn du dich selbst mitteilst und sagst, hey, ich brauche halt einfach, ich möchte, dass es dir gut geht, ich möchte, dass du glücklich bist, ich möchte, dass du deine Erfahrungen da machst. Und gleichzeitig wünsche ich mir halt auch oder brauche ich auch einfach etwas.
Rückversicherung.
Rückversicherung von dir. Ne?
Ja.
Und ich hatte das, bevor Caro mich unterbrochen hatte.
Wäre niemandem aufgefallen. Das ging ja ganz flüssig weiter.
Das ging ganz super. Als sie sich von mir getrennt hatte, und eben, dass dann da mit diesem anderen Mann war. Wie war meine Reaktion?
Stark. Also du meinst jetzt, dass du dich dann sehr gefreut hast für mich.
Mhm.
Ja, also es hat sich natürlich in den tiefsten Schmerz versetzt.
Absolut.
Und du hast starke Emotionen durchlebt, Tag und Nacht. Nur du hast dich auch für mich gefreut, ja.
Genau, also Caro war sehr nett. Ich habe hier geflennt wie ein Schlosshund. Stundenlang am Tag, wochenlang. Und gleichzeitig habe ich mich aber für sie aufrichtig und wirklich ein Teil in mir hat sich merkwürdigerweise immer komplett für sie gefreut, also für dich gefreut.
Ja.
Weil ich dich so sehr liebe, dass ich dich glücklich sehen möchte. Ich möchte, dass du glücklich bist. Und wenn ich es eben nicht bin oder in dem Moment halt einfach die andere Person das war, hey, go for it.
Ja, und das ist halt da, wo viele sagen würden, nee, da hört es für mich auf.
Genau.
Also wenn dein Glück mein Unglück bedeutet, dann kann das ja nicht sein. Und das mag dann für die Person stimmen, die das so erlebt, aber ich kenne das eben auch genau so. Bei euch war wahrscheinlich auch die Besonderheit, dass eure Beziehung halt so zu teilen eben in Unsicherheit lag und irgendwie, wie geht's mit uns weiter und so. Mhm. Wenn wir das Spiel gespielt hätten in einem ihr seid sicher miteinander Kontext, dann kann man sich gegenseitig auch viel besser auffangen in deiner, also ja, Johannes Trauer jetzt einfach auch, ne, in diesem Trauerprozess, weil was ist da passiert? Riesiger Trauerprozess im Sinne von I'm not the one. Ich bin doch der Prinz. Ich bin da was? Wir haben nur hier Ringe und das ist so was, ja. Also so ist immer meine Vorstellung in meinem Kopf, was da so hier diese, alles steht Kopf, ne, dieses Schaltpult da oben, ja. Wo die sich dann irgendwie angucken und was ist hier los? Das war doch alles so gar nicht abgespeichert. Und das aber da neuroplastizitiv, also eine Anpassung passiert, ne, dass also auch das Nervensystem lernt, ach krass, nee, ist im besten Fall unsere Beziehung geht genauso weiter wie davor und wird tendenziell vielleicht sogar besser,
ja,
ist eine krasse Erfahrung. Also, ja.
Das liest man ja auch immer wieder irgendwo in sämtlichen Blogs, wo es ja um Öffnen und sowas alles geht,
ja,
dass solche, ich sag mal, Spielereien auf anderen Spielplätzen ja so ein Ecstasy-High mit in die Beziehung reinbringt. Ne? Also, dass man sozusagen, weil da ist halt so dieses neue Aufregende, das wird man halt in einer 10-jährigen Beziehung, wird man dieses, oh, neuer Körper, neu aufregend, das ist schwierig, das nach 10 Jahren noch irgendwie so zu kitzeln,
ja,
und wird vermutlich nicht in dem Maße stattfinden, wie dieser krasse Chemie-Cocktail, der im Gehirn losgetreten wird, wenn man halt einen neuen Körper gerade hat.
Und gleichzeitig, also man muss ja nicht swingen gehen, um mit anderen zu schlafen. Es gibt ja auch ganz viele Swingerpaare, die halt dahin gehen für die, nicht Aura, sondern, wie sagt man, für die
Ambiente.
Genau.
Also eine
Stimmung, mhm,
genau,
und so.
Genau, genau, ja.
Und da halt anderen zuzugucken oder was auch immer. Und dann nehmen sie Sicherheit miteinander.
Genau.
Da
die dann dort einfach aufflammen mit sich selbst. Mhm. Genau. Ja.
Genau.
Hatte ich Caro übrigens auch schon mal vorgeschlagen.
Swingen?
Also
in Berlin, die Swinger-Community ist so ganz schwierig.
Ich meinte zu ihr, dass wir ja auch einfach, damit sie einfach auch so ihre Blockaden mal vielleicht auch angehen kann, dass man halt einfach sagt, man geht zusammen dorthin, um sich nur Appetit zu holen, um dann halt miteinander wieder.
Das ist so krass. Du und ich, wir sind so ähnlich. Und ich stelle mir gerade vor, wie Caro mit ihrer Hochsensibilität diese Gerüche, dieses Leder, die Hitze in dem Raum, lauter nackte Menschen, die völlig reizüberflutet, paralysiert dasteht. Und du denkst dir so, hey, man kann doch so. Ich fühle dich total, ich bin da ganz doll bei dir.
Ich war ja noch nie so, also du redest jetzt gerade von Gerüchen und kommt.
Ja, also Swingerclub ist ja nicht, leider nicht so Vabalis-Spa. Ich finde ja, Vabalis-Spa wäre die perfekte Location.
Ja.
Für einen wirklich hochrangigen Swingerclub.
Ja.
Die Realität in vielen, es gibt das Schloss Milkersdorf, das ist hier in Brandenburg, jetzt hier, glaube ich, nochmal so 80 Kilometer weg oder so. Die haben tolle Partys, das ist, würde ich sagen, so der Swingerclub Deutschlands. Tolles Ambiente, also toll, toll. Dann gibt es halt viel, und das ist halt klassisch, fensterloser Raum. Weil du kannst da nicht, gerade in Berlin, da können nicht Leute reingucken. So,
gut, aber die kann man ja auch irgendwie.
Ja, aber es ist halt dunkel, fensterlos, denn na klar ist da irgendwie so artificial light, also Lichter sind ja an. Dann gibt es halt immer all in, also Buffet wird da halt rumgestellt. Ja, da riecht Bernd schon nach den Buletten vom Buffet, sage ich jetzt mal. Tendenziell gibt es da auch viele Bernd und Brigittes. Also klar, es gibt so U40, also unter 40 Partys auch, aber die Swinger-Community in Deutschland ist tendenziell Ü50 so.
Oha.
Okay. Aber es sind natürlich auch Jüngere, ne? Joy Club ist da so die App oder die, wo man sich vernetzen kann und so. Mhm. Aber ich, also für mich ist zum Beispiel Swing auch nichts gewesen. Ich habe das ausprobiert mit einem Ex-Partner vor 6 Jahren. Meine wilde Zeit war so Mitte 20. Da hatte ich so meine Single-Wohnung in Berlin-Neukölln. Da war viel, viel los im Schlüpper auch, und aber auch in Neukölln. Und für mich sind es heute eher Temple Nights. Kennt ihr?
Nee.
Temple Nights. Ich würde mal sagen, Swinger Club ist so für die Hartgesottenen. Temple Nights ist so für die Kuschelmäuse. Also es ist eine Sexworkerin, die das anleitet, also die ausgebildet ist in Conscious Sexuality, also bewusster, auf Augenhöhe, sicherer Sexualität, um mir mal diese englischen Begriffe immer rauszuholen. Und dann sind wir Gruppen, 15, 20, ich glaube bis zu 40 Menschen. Dann gibt es Wochenenden oder Abende, 4-5 Stunden oder halt ein Wochenende. Dann gibt es immer angeleitet erstmal Begegnungsspiele. Die Leute sind nicht nackt oder so. Du hast halt was an, was so ein bisschen aufreizend sein darf, aber halt auch, das ist wieder eher so ein bisschen Hippie, so, ja, so Spiri-Hippie. Und dann gibt es aber so Non-Sexual Games, wo man halt nur im Raum herumläuft und erstmal so Energy-Gazing macht, also sich in die Augen guckt.
Spannend, ja.
Mal so, wer ist hier eigentlich so, ne? Weil, ja. So, das geht bestimmt 2-3 Stunden, dieses sich kennenlernen, dass man sich dann auch, und dann wird so langsam gesteigert, dass man auch mal, wer möchte, sich anfassen lassen darf oder anfasst oder mit den Händen oder auch mit Federn oder so Gegenständen, die dann so bereitgehalten werden. Und dann finden sich die Menschen in so kleineren Gruppen. Während dieses Gazings stellst du ja schon fest, wer dir taugt, auch ja, energetisch, ja, ne? Dann wird sich in so kleineren Gruppen zusammengefunden und dann ist halt einfach intimes Beieinandersein. Das kann bis hin zu penetrativem Sex gehen, ist aber, also links und rechts von mir wurden irgendwie Frauen zum Höhepunkt gefingert. Da kam da jemand stöhnen, da wurde mal irgendwie rumgeknutscht. Dann waren wir ein Pärchen und noch ein anderes Pärchen war da. Das andere Pärchen war eigentlich die ganze Zeit nur mit sich. Und der Rest waren nicht Singles, also das waren mit denen ich geredet habe, hatten auch Partner, aber die nutzen diese Events, um ihrer eigenen Sexualität zu begegnen, um ihrer eigenen Intimität zu begegnen. Also das wäre viel eher was ich empfehlen würde, um so Blockaden oder, also wenn da irgendwie was ist, sich da zu erforschen oder irgendwie rauszufinden, was mag ich eigentlich und so, ohne diesen performativen Swingerclub ist schon sehr performativ. Ja. Also
ich hatte im März ja eine Tantra-Massage.
Aha.
Und was erstaunlich, aber ich habe mich natürlich, müsste ich leugnen, wenn das nicht der Fall wäre, ich habe mich natürlich auch sehr darauf gefreut, dass sie meinen Lingam streichelt. Und gleichzeitig war das Schönste an dieser Massage, als sie mir einfach nur liebevoll über den Kopf gestreichelt hat. Es war einfach nur, da habe ich mich ja einfach geborgen und geliebt gefühlt. Ne? Also einfach so dieses über den Kopf, das war das Schönste an dieser Massage. Gar nicht mal, dass sie mir da unten irgendwie rumgespielt
echt,
hat. So.
Echt, es ist die echte Intimität und nicht die sexuelle Intimität. Ja. Verrückt. Und das war auch, also bei dieser Temple Night am Ende, da lagen wir irgendwie zu 25. in so einem Haufen, haben uns einfach gestreichelt und völlig fremde Menschen, ne? Also ich kannte da keinen, ein paar von denen kannten sich auch, aber und das sind halt so Begegnungsorte, um halt Scham und Schuld aus Erwartungen aus Sexualität herauszuholen. Und ich finde, Swingerclubs sind schon sehr, also meine unangenehmste, ich mache jetzt gar keine Werbung für die, ne? Aber meine unangenehmste Erfahrung auf so einer Party war mal, dass irgend so ein, ich nenne die dann immer Bernd, wisst ihr, diese dickbäuchigen, haarig schon so. Und der dachte sich, es wäre eine gute Idee, von hinten so an mich ranzulaufen, mir auf den Arsch zu hauen und mir dann so erwartungsfroh ins Gesicht zu gucken. Und ich habe nicht nur Stirnacken, ich habe auch Haare auf den Zähnen. Ich habe den so zur Sau gemacht, diesen widerlichen, ekelhaften Klops, der sich da einbildet. Ne? Und das ist halt, das finde ich unangenehm.
Ja,
also mir vorzustellen, da mich irgendwie, deswegen
ich glaube auch solche Orte sind ja jetzt kein Freifahrt, das sind ja keine Nutten.
Eigentlich nicht, aber also, da läuft halt nicht so viel Awareness, da ist nicht so viel Bewusstsein, da wird nicht so viel Grenzen abgesprochen und so. Vielleicht gibt es da Communities, wo das anders ist. Ne? Gerade wenn ich jetzt Leuten auf den Schlips trete, die voll die bewussten Superswinger sind, so sorry Leute, aber meine Erfahrung ist halt eher eine andere damit, deswegen mag ich diese Temple Nights ganz gerne. Wobei die mir dann oft wieder zu wenig sexual sind, weil ja schon, mein Erotic Blueprint ist ja schon sexual. Wer sich jetzt fragt, was das ist, da haben wir im Podcast so. Ja, es gibt verschiedene Wege, wie man angeht und ja.
In dem Zusammenhang würden mir auch Tantra-Workshops einfach einfallen.
Zum Beispiel,
ne?
Es gibt auch Retreats übrigens. Ja. Es gibt jetzt im August, 1. bis 4. August ist Garden of Desires. Das ist ein Tantra-Festival tatsächlich, wo es auch ganz viel um so Yoni-Awakening und einfach mit dir und deinem Körper und auch Sexualität ist ja nur ein Teilbereich davon.
Genau.
In Verbindung zu kommen. Bei Leipzig irgendwie ist auch günstig, 200 Euro oder so. Also da gibt es viele Dinge, die wir machen können, um das zu verbessern. Aber ja, also Beziehung öffnen oder offene Beziehung ist eben für viele Sexualität. Für mich war es immer viel mehr Emotionalität. Also ich verliebe mich halt einfach gerne und auch verknallt sein. Simone sagte sie mal, sie hasstet. Es gibt nichts Schlimmeres als verknallt sein. Ich liebe diesen.
Doch, ich liebe das auch. Aber es sah ja erstmal wieder.
Wahrscheinlich, weil wir diesen Drogencocktail im Gehirn einfach.
High sein, geil.
Ja, das ist richtig schön. Und das passiert natürlich auch jetzt nicht andauernd. Aber wenn ich mich verliebe, dann halt auch sehr doll und intensiv und halt zuletzt in Tobi. Ja, das ist halt die Herausforderung, wenn Mensch mit mir zusammen sein möchte. Das ist so mein Paket, was ich mitbringe, ne? Du.
wirst dich damit auseinandersetzen müssen. Ja.
Das sagst du dann auch ganz klar direkt zu Beginn?
Mittlerweile ja. Mhm. Mittlerweile ja. Also wie gesagt, ich bin halt angefangen mit Fremdgehen, einfach weil auch ich nicht wusste, dass das geht, weil auch ich keine Kompetenzen hatte. Wie kommunizierst du denn?
Ja.
Also.
Vor allem, wenn es halt auch noch nicht so weit verbreitet ist, bist du ja dann die Person, die,
ja,
was jetzt nicht schlimm ist, aber bist du ja dann die Person, die erstmal,
ja,
mit der Machete durch den Urwald muss und erstmal ganz, ja, viel Aufklärungsarbeit leisten muss, um erstmal zu gucken, so, oder den Leuten zu zeigen, dass es okay ist.
Ich bin halt nicht so, ich bin schon eher die mit der Machete und ich bin halt nicht so, es gibt ja das empathische ADHS und das unempathische ADHS. Und ich bin halt je nach Thema irgendwo dazwischen.
Ich glaube, das ist jeder, oder?
Ja. Ich habe das für mich so abgehakt und da, mir war völlig klar, dass ich nicht fremdgehe, weil mein Partner mir nicht genug ist. Weil ich habe diesen Menschen geliebt. Ne? Ich küsse auch sein Herz, der ist heute glücklich verheiratet und so. Kannst dich aber entscheiden, sagst du, dass du fremdgegangen bist oder nicht. Ich habe mich für nicht entschieden, weil ich wollte seine Beziehungszukunft nicht zerstören, also seinen Glauben an die Liebe, ja, und Treue und so. Also habe ich es für mich behalten und für mich war ganz klar, ich liebe diesen Menschen und der ist für mich, also ich gehe nicht zu jemand anderem, weil er zu wenig für mich hat, sondern ich will einfach zu viel.
Mhm.
Also das war für mich so, es sind, ja, meine Bedürfnisse,
ja. Ja.
Und der ist super, wie er ist. Es reicht mir nur nicht im Sinne von, ich will mehr. Und deswegen habe ich nie, ich hatte nie ein schlechtes Gewissen, weil für mich so klar war, es hat nichts mit ihm zu tun.
Mhm.
Dass ich irgendwann mit einer Freundin drüber geredet habe und die dann meinte, also ihr irritierter Blick, ich werde den nie vergessen, wie sie mich anguckte und meinte, dir ist aber schon klar, dass das scheiße ist, was du machst. Und es war mir nicht klar.
Ja.
Wirklich nicht.
Ja.
So, ich war so dumme 19 oder 20 oder was weiß ich. Ja. Und ich war so, wie, nee, findest du? Aber es hat ja nichts mit ihm zu tun. Ja, aber er hat keine Chance dazu, was zu sagen. Und es betrifft ihn doch. Blablabla. Und ich war so, oh fuck. Ja, und dann bin ich nach Hause und habe mich wenig später auch getrennt, weil er dann, naja, wie gesagt, diese Entscheidungsgeschichte. Und danach habe ich mir dann aber versprochen, nie wieder. Also Monogamie ist dann anscheinend ja nicht mein Ding. Und von da ging es dann los mit so offenen Beziehungsdings, so mit, jeder hat irgendwie auch Sex mit Leuten.
Mhm.
Für mich ist das immer ein bisschen schwierig, weil am Anfang von einer Beziehung brauche ich Exklusivität, um den Menschen wirklich kennenzulernen,
mhm,
um mich sicher zu fühlen, um Dinge abzusprechen einfach auch, ja, so. Was brauche ich von dir? Was kannst du von mir erwarten? Dann sind wir jetzt irgendwie bei Poli gelandet, ja.
Es ist ja schon eine organisatorische Meisterleistung, ne? Also da,
ja,
das alles.
Und, ja.
Aber das ist auf jeden Fall spannend, das auch mit Caro, weil Caro hat nämlich auch immer so das, dann das Gefühl, dass sie nicht genug ist, weil ich halt immer noch mehr Sex haben wollte, ne?
Ja.
So.
Ja, generell, also egal, wie viel ich mache, es reicht halt immer gefühlt trotzdem nicht. Weshalb das halt vielleicht dann eine Lösung darstellen könnte.
Was?
Die Beziehung zu öffnen.
Ja.
Ja, um halt da einfach den,
dieses Thema auszulagern, ne? Diesen Druck halt auszulagern.
Genau,
weil, na klar, wenn es nicht reicht, gibt es ja zwei Wege. Entweder du glaubst daran, ich bin nicht genug.
Mhm.
Das ist nicht sehr fruchtbarer Boden.
Ja.
Aber der fällt auf sehr fruchtbaren Boden, wenn wir da eh so ein bisschen Selbstwertthemen haben. Und wer hat die nicht,
mhm,
heute?
Mhm.
Oder du schaffst es zu glauben, dass du schon genug bist, nur der Typ hat halt einen unstillbaren Durst.
Ja.
Genau.
So.
Ja.
Na? Und das, ja, wäre fruchtbarerer Boden fürs eigene Ego, mhm, und für die Beziehung halt.
Mhm.
Das,
genau.
Das muss man sich erlauben, also dass man dann sagt,
ja, aber wenn er woanders hingeht, scheint es ja bei dir jetzt nicht so toll zu sein.
Ich höre diese Stimmen schon, ne?
Ja.
Die da einfach.
Wo wir bei Spiri sind, ich hatte letztes Jahr ein Horoskop von der vedischen Astrologie machen lassen. Einfach,
okay,
ist super, super geil, mega spannend. Also wirklich,
okay,
so ein vedisches Horoskop, vedische Astrologie.
Noch nie gehört.
Absolut crazy.
Wie gesagt, bin kein Hippie.
Absolut.
Finde ich es trotzdem spannend,
aber, ja. Aber absolut crazy. Die hat mir, also nur anhand von meinen Geburtsdaten, hat die mir meine komplette Persönlichkeit erklärt und die konnte einfach nicht.
Also Human Design.
Genau, so, genau,
ja,
genau.
Ah, ja, gut, das kenne ich auch.
Mega
wieder, ja,
spannend,
ja,
weil die konnte das gar nicht so genau wissen, aber hat mir alles über mich erklärt, wie ich ticke und alles.
Ja.
Und unter anderem sind meine Kernplaneten eben Venus und Mars, ne? Kämpfen und ficken.
Ja. Super.
Und dann steht die Venus bei mir mit Rako. Rako ist irgendwie so ein Kopf ohne Körper. Steht mit mir in dieser Konstellation in Verbindung. Das heißt, egal wie viel Sex ich habe, es wird nie genug sein, weil ich, weil das eben oben in den Kopf reinkommt, aber kein Körper da ist, der sagt, okay, es reicht jetzt. Mhm. Das heißt, dieser Rako ist halt bei mir mit der Venus in Verbindung. Das heißt, alles, was so, ist ja auch nicht nur Sex, sondern halt alles, was so schön ist und ne, Venus ist halt das ganze schöne Genussfeld. Genau. Mhm. Und genau das ist, genau, dieses Genussfeld, ist gesagt. Und das ist, ja, wenn wir halt in diesem Rako Kopf ohne oder fast ohne Boden, sagt man ja, das ist bei mir dort der Fall. Deswegen kann man das eigentlich schon ganz gut sagen, dass du ausreichst, nur ich halt einfach unstillbar bin.
Ja, ja. Genau. Und das macht ja dann auch Druck in Beziehungen einfach, ne? Also für
wenn
mich
es
war
unausgesprochen
das,
bleibt.
Ja, na, ja, ja eh in,
ausgesprochen doch genauso.
Auch, ja, genau.
Also ja, nur dann kann man ja etwas, wo, also dann hat man es ja benannt. Und also dann kann man das,
man
ja,
kann
dann
das
kann man,
behandeln.
Genau, dann kann man damit ja viel besser arbeiten,
ja, ja,
als wenn es unbenannt ist und man die ganze Zeit sich vorstellt, ich bin falsch, ich bin falsch, ich bin falsch.
Ja, und das eben auch zu akzeptieren, dass es Menschen mit vielen Bedürfnissen gibt, also was ich ja tendenziell eben einfach auch bin. Ich finde auch komisch, dass wir irgendwie bei Kindern, ist es so, ja, um ein Kind zu erziehen, brauchst du ein Dorf. Ja, also da ist es völlig normal. Ja, die brauchen ganz viel Bezugspersonen und möglichst viele Menschen, die sie lieben und prägen. Erwachsene dürfen dann aber verhungern, ja? Das ist da ist es dann so, genau. Ein Mensch, na, Finger weg.
Mach dein Ding.
Genau. Und da ist natürlich, ja, hängt es natürlich auch an der emotionalen Tiefe, die Menschen so persönlich für sich haben. Aber das war auch immer was ich nicht so richtig verstanden habe, weil es doch total, jede Beziehung steht auch für sich, ist ein bisschen anders. Menschen können unterschiedliche Dinge, haben deshalb unterschiedliche Bedeutsamkeiten für einen in unterschiedlichen Themen und so. Ja, dieses sich vergleichbar machen wollen oder irgendwie sich auf den Thron stellen wollen. Und gleichzeitig gibt es das ja total so Praising-Kink-mäßig, dass Menschen eben aufs Treppchen wollen, auf Platz 1 sein wollen. Und dann gibt es ja wieder auch in der Polyamorie eben Konstrukte über Kometenpartner, also Menschen, die nur ab und an mal vorbeischauen, wie so ein Komet, ne, die nicht wirklich eine Relevanz haben, bis hin zu Triaden oder so, wo halt wirklich alle drei miteinander zusammen sind. Ist ja alles möglich, je nachdem, ja, muss man ja auch sagen, wie viel Zeit du auch hast. Also Kapazität.
Das war ja das, was ich meine, ja, mit organisatorischer Meisterleistung, ja, ne? Dass man da halt aber wirklich schauen, ja, muss, wie kriegt man das alles unter einen Hut.
Ja, du, und da muss ich sagen, manche Leute angeln gerne. Da frage ich mich immer, woher findest du die 8 Stunden an einem Samstag zu angeln? Schaffen sie ja auch. Ich angel halt nicht, weißt du? Dann kann ich halt auch daten. Das ist halt immer, na, wie kann man die Zeit, wir haben alle die gleiche Zeit. Beyoncé hat 24 Stunden. Can you believe it? Ja, die hat auch 5000 Assistenten und Nannies und so, klar. Aber wir haben ja alle nur 24 Stunden und dann muss man sich halt, ich gucke zum Beispiel kein Fernsehen.
Ja,
oder
genau.
So,
ja.
Also
das ist ja in unserem, also bei mir im Thema ja immer mit dem Sport,
ja,
wo ich regelmäßig auch immer Gegenwind bekomme, wenn ich sage, ja, 4%, also eine Stunde Sport am Tag sind 4% des Tages.
Ja.
Was, wo ich auch schon sage, ja klar, eine Stunde Sport am Tag ist schon viel, aber selbst wenn du jetzt nur dreimal die Woche das Ganze machst, reden wir von weniger als 2% in der Woche.
Oder
und
jeden
die Leute
Tag
kommen,
20 Minuten, wenn es halt mal phasenweise,
genau,
nicht anders geht.
Und die Leute
geht.
Kommen aber an und sagen, keine Zeit. Ja, okay, aber die können sich dann trotzdem über Netflix austauschen,
ja,
und über
keine Kraft und keine Fantasie.
Ja.
Das ist es, keine Kraft und keine Fantasie. Ja. Ja.
Genau.
So, das heißt aber, du suchst du dann auch gezielt irgendwo nach polyamorösen Menschen oder wo triffst,
nee,
du denn die Menschen?
Ich habe bisher immer Monogame gefunden. Ich bin die Monogame umpolt. Also, naja, ich finde die Monogamisten, die nur noch nicht wissen, dass sie eigentlich poly sind. Das ist so mein Radar oder sowas.
Mhm. Ich
zumal es irgendwie wenig Menschen gibt. Also, es gibt ja eh schon wenig Menschen, auf die man so steht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber. Stell es mir 20 hin, die Chance ist hoch, dass ich 20 jetzt nicht spannend finde.
Nee.
Ja? Das heißt, dann findest du mal jemanden spannend und dann hat die Person, was ja nicht unüblich ist, mit diesem Thema noch nie Berührung gehabt,
ja,
oder so.
Nee.
Dann klopfe ich also erstmal an und klopfe so ab, naja, hast du denn eine Offenheit oder bist du schon wirklich voll Monogamist? So, ne? Weil, also, hast du eine Offenheit, hast du die Kapazitäten, da gehört ja viel dazu, bla bla bla. Und wenn sich das als ja herausstellt, dann können wir auf die Reise gehen. Finde ich das jetzt super geil, mit Monogamisten zusammen zu sein? Nein. Weil die Skills, die dann entwickeln, kommen von mir. Also es ist schon dann auch immer so ein Educational irgendwie, ja, dass ich sage, hey, ja, aber das geht doch auch so. Und, ne? Habe ich so einen halben Coaching-Auftrag ohne Coaching-Auftrag, das macht ganz blöde Machtgefälle auf,
ja,
irgendwie in Beziehung auch. Also ja, ich wäre schöner, wenn es anders wäre.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch für die, ja, durchaus, wenn sie halt dafür offen sind, ja durchaus auch schön sind, weil sie ja dann entsprechend eine Mentorin haben.
Ne? Absolut, ja. Also. Aber das ist ja eh immer so ein bisschen, ich bin ja eh schon immer so die Harte, die so Ansagen macht und so. Und dann ist es halt, kann das einfach machtdynamisch in Beziehung schnell so in so eine Richtung gehen, die ich eigentlich gar nicht geil finde. Dass dann irgendwie so, ich habe das Wissen, ich weiß die Dinge. Ne? Menschen zahlen mir 150 Euro die Stunde, dass ich sie coache. So. Und mach das jetzt mal so, wie ich das sage. Ja. Das ist einfach, ich bin mir dessen bewusst, sage ich jetzt mal so. Ich kann damit jetzt noch nichts machen, weil auch Tobi war halt vorher immer monogam. Wobei er das viel besser macht als ich. Dieser Mann ist so einer dieser Menschen, der so Eifersucht wirklich nicht kennt.
Wow.
Ich hasse es.
Ja. Kann er nicht ein bisschen eifersüchtig sein?
Ja, ja, manchmal, ich weiß nicht, ob er es nur sagt, dann, weil er weiß, dass ich so gerne höre, aber manchmal gibt es dann so kleine Dinge, dass er dann sagt, ja, das macht jetzt schon was mit mir, wenn das und das, aber ich weiß halt echt nicht, ob er das sagt, weil er mich einfach gut kennt oder ob es, also er hat halt, gut, er ist da auch reingewachsen, ne? Also er kannte es gar nicht anders. Ich war ja einfach 4,5 Jahre schon mit jemandem zusammen, als er dazu kam sozusagen. Deshalb war für ihn ganz klar, ich bin halt 4 Tage die Woche bei jemand anderem und erlebe mit dem Beziehungen im Team und alles so. Wir hatten das bisher jetzt noch nicht. Ich war tatsächlich noch nicht auf einem Date war ich mal, ja. Aber ich habe es halt bisher nicht geschafft, jemanden zu finden, wo ich jetzt wieder Interesse hätte. Da würde mich schon interessieren, ob ihn das jetzt auch nicht juckt. Dann verliere ich, glaube ich, ein bisschen den Glauben an die Menschheit. Und gleichzeitig ist ja schön für ihn. Aber
Eifersucht ist ja so ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also es gibt diesen wunderschönen Spruch, Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft.
Und Alligator, davon kenne ich es zumindest.
Tatsächlich, fun story, mein Kumpel Nico, mit dem ich auch damals die Crossword-Box gemacht habe, der hatte damals auch eine Rap-Crew gehabt. Und der hat schon 10 Jahre vor Alligator.
Das stimmt.
Weil Alligator singt es ja, dieses Zitat, das Ding. Und dann sagt er, Zitat, danach.
Ja.
So, und das hat er, glaube ich, also, weil mein Kumpel Nico hatte das schon 10 Jahre vorher in seiner Rap-Crew auch mal. Ja. Das kam sogar aus seinen Dings. Ist jetzt natürlich kein Garant dafür, dass er sich das Ding ausgesucht hat. Und niemand bei, ich meine,
ja, aber
ganz
coole
ehrlich,
Geschichte. So oder so. Sagen wir einfach mal so, es war so. Ja.
Generell ist ja das dann tatsächlich so diese Eifersucht. Ich glaube, dass sie in gewisser Hinsicht, wenn sie halt mild auftaucht, dass es durchaus gut ist und also, was heißt gut, aber dass es ja durchaus auch in einer Beziehung belebend sein kann, als wenn sozusagen
auf jeden
belebend
Fall
sein kann, als wenn halt da wirklich dieses komplette, boah, mir wurscht.
I don't care. Weil bei I don't care stelle ich die Frage,
bin ich
wie
es dir nicht wert?
Verbunden sind wir.
Ja, genau. Ja.
Wie tief ist die Verbindung?
Genau.
Weil was dir wichtig ist, wenn es dir wichtig ist, kann doch im Moment der Bedrohung des Verlustes nicht egal sein.
Ja, genau.
So, ne? Deswegen ist es für mich so, und gleichzeitig, wenn es natürlich übertrieben wird mit der Eifersucht, ja auch gar keinen Bock drauf. Aber irgendwie beide Extreme sind so semi-cool irgendwie.
Voll.
Ja. Ja, genau, aber an dem Punkt sind wir jetzt so. Und ihr seid halt für mich, also so Eltern-WG, das war auch, ich weiß ja gar nicht, das habe ich dir, glaube ich, nie gesagt, aber als wir darüber geredet haben, Eltern-WG ist für mich, fällt für mich absolut in Poli. Also einfach auch eure Beginner, ne, mit wir sind getrennt, aber wir leben noch zusammen, ist für mich, wir sind noch in Beziehung. Also jetzt nicht klassisch, ne, wie Label, aber wir leben noch zusammen. Wie kannst du nicht irgendwo in Verbindung sein auf einer Ebene?
Ja,
ne?
Also in Verbindung waren wir die ganze Zeit.
Und Eltern in meiner Welt sowieso, gute Eltern, in meiner Welt jetzt, gute Elternschaften, Co-Parenting, alles, was da so drunter fällt, wenn ich mir die angucke, wie die auch mit neuem, eine Freundin von mir zum Beispiel ist gerade schwanger von ihrem Partner, der hat schon 2 Kinder mit seiner Ex dementsprechend und die sind so richtig happy patch, die hat auch einen neuen Partner. Das ist Poly für mich. Ja, die schlafen nicht alle miteinander und die knutschen auch nicht alle miteinander, aber die haben so eine, ja, so Ehefreunde-mäßig. Mhm. Ne? Es ist einfach nicht klassische Monogamie, wo man auch drüber reden muss, niemand ist mehr klassisch monogam. Es gibt nur noch eigentlich ausschließlich sequentielle Monogamie. Also ich bin immer für eine Sequenz meines Lebens monogam mit einer Person, aber diese Personen wechseln.
Stimmt.
Ja, also wer ist wirklich monogam?
Stimmt. Das ist krass, es stimmt.
Ich habe eine Cousine.
Mind-blowing.
Nee, ist ja so. Alle sagen immer, sie sind monogam, aber eigentlich keiner will sich mehr, keiner will sich mehr festlegen fürs gesamte Leben. Ne?
Genau, genau. Das schafft kaum jemand so. Ich habe eine Cousine, die ist wirklich mit ihrem allerersten und er auch und ne, so. Aber auch die sind ja noch nicht tot. Also kann ja noch was kommen. Anyway, falls du das hörst, ich hoffe nicht. Ich hoffe, ihr bleibt für immer zusammen. Aber das ist halt, wo wollte ich hin? Wo war ich denn gerade? Ach, juckt mich. Ja, ich bestimmt den Punkt habe ich gemacht.
Eltern-WG.
Ach, genau.
dass gutes Patchwork und Co-Parenting und so, da ist immer, du musst doch, also in meiner Welt, ich habe ja keine Kinder, ne? Ich habe das nur studiert, den Scheiß. Aber damit du wirklich im besten Interesse der Kinder agieren kannst, musst du, um daran nicht kaputt zu gehen, so einen letzten Rest Respekt und Liebe für deinen Ex-Partner behalten.
Mhm.
Ja.
Sonst,
ja.
Wie viele kriegen es nicht gut hin für die Kinder, weil eben da keine Restliebe und Respekt mehr ist für diesen
absolut
Menschen, sage ich jetzt mal, den man da verlassen hat. Also viele sind ja leider wirklich nicht gut auseinandergegangen. Ja. So. Mhm. Und die, die es aber hinkriegen, da ist einfach noch eine Emotion. Und auch da gibt es wieder kein Label für. Was sind wir? Ex-Ehefreunde, Kinder? Wir haben Kinder zusammen. So ist dann die Erklärung. Ne?
Ja, aber Beziehung ist ja auch, also Menschen treten ja ständig in Beziehung miteinander.
Genau,
also
genau.
Insofern.
Und gerade diese Menschen, also nachdem wir da halt drüber geredet haben und ihr so oder du von dieser Eltern-WG-Geschichte erzählt hast, habe ich da auch nochmal drüber nachgedacht, weil viele in meinem Umfeld sind ja getrennte Eltern. Ne? Allein Tobi hat ein Kind mit seiner Ex und Simone und also einfach viele in meinem Umfeld haben so Kinder zusammen mit jemandem, mit dem sie nicht mehr zusammen sind. Und das ist für mich eine Form von offener Beziehung, weil die neue Partnerin oder Partner muss tolerieren, dass da eine vertrauensvolle Tiefe auch einfach, da ist eine Hierarchie, weil die kennen sich einfach schon länger als die neue und oder der neue, ne? So, da ist einfach eine Bedeutsamkeit.
Ja.
Und das geht für mich nicht, wenn du streng monogam bist. So, dann kannst du doch gar nicht aushalten, dass die beiden sich, also jetzt kennt euch 10 Jahre, manchmal reicht ein Blick, um irgendwas zu kommunizieren. Das musst du ja erstmal aushalten, so diese Vertrautheit, die da ja auch ist und so. Und ja, so, wer kann ich für dich sein? Also ich merke das sogar bei Tobi, beim Thema Kinder. Wer bin ich für dich, wenn du ja schon ein Kind mit einer anderen hast? Ist das dann überhaupt noch was Besonderes, mit mir Kinder zu kriegen und so? Ne?
Ja.
Und hast du da Bock drauf und wie ist das dann geprägt und so? Und diese Fragen. Ja, und deswegen habe ich jetzt einfach beschlossen, alle, die Co-Parenting machen und sich, und sich gut vertragen, sind in meiner Welt
Poly.
Ja? Und deshalb ist die Poly-Community mal gerade wirklich dolle angewachsen. Ja? Aus eben benannten Argumenten.
Aber so. Das ist verrückt. Ja? Also wir kennen ja auch, Eltern, die sich getrennt hatten und dann mit den neuen Partnern sogar also nicht nur zu Weihnachten, sondern tatsächlich auch in Urlaub zusammen mit den neuen Partnern fahren. Ja, finde ich auch.
Mein Traum.
Hatten wir auch gesagt in einer der ersten Folgen, wo wir das uns
Soll ich euch mal sagen, warum? Erstens will ich ja natürlich, also ich habe bisher noch keine Kinder, weil ich habe echt Schiss vor dieser zeitlichen Aufopferung. So. Und ich finde den Gedanken von Co-Parenting, insofern Wechselmodell, eigentlich ganz geil. Und wie geil ist denn das, wenn du weißt, du gibst deine Kinder wirklich wohin, wo einfach eine schöne, liebevolle, wo einfach, sind einfach andere Menschen. So
genau,
wie,
aber du weißt,
aber
es ist
total
cool.
Die gleiche Bindung,
genau.
Also es funktioniert einfach richtig gut. Das wäre eigentlich so mein Traummodell. Nur leider muss man sich ja aktuell dafür trennen. So, also müsste ich ja Kinder mit jemandem kriegen, mich dann trennen. Und mit dem noch cool sein und dann halt mit jemand Neuem, deswegen habe ich da noch so einen Knoten im Kopf. Aber ja, also für mich klingt das nach Optimum-Elternschaft, wenn man es halt so gut hinkriegt, auch für die Eltern einfach, um nicht komplett zu, viele Eltern sind einfach am Arsch. Das ist ja einfach anstrengend.
Es ist anstrengend.
Ja, um einfach alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen, ne?
Hey. Wenn dir die Inhalte unserer Eltern-WG gefallen und du mit ihnen resonierst, würden wir uns wahnsinnig über eine Rezension auf Apple Podcasts freuen. Damit kannst du uns kostenlos in unserer Selbstwirksamkeit unterstützen und hilfst, unsere Sichtbarkeit zu verbessern. Vielen Dank.
Mich würde interessieren, wenn du gerade bei dem einen bist, wie viel Kontakt hast du denn zu dem anderen?
So viel, wie der möchte, sage ich jetzt mal. Na? Also für mich ist es gar kein Ding, trotzdem mit der anderen Person zu telefonieren.
Mhm.
Also wie gesagt, ich habe eine hohe Kapazität.
Ja.
Also ich kann bei jemandem sein, mit dem sein, trotzdem für den anderen da sein, mit dem sprechen.
Mhm.
Die Frage ist halt, wir wollen das, können das beide Personen? Also es ist halt immer, wo mehr als einer dabei ist, müssen halt mehr als einer entscheiden.
Mhm.
Und mein Ex-Partner, also ein Grund, woran die Beziehung dann auch tatsächlich gescheitert ist am Ende, hat es emotional nicht hinbekommen, sich zu öffnen. Und besonders nicht, wenn ich weg war.
Ja.
Das heißt, teilweise fiel es ihm schwer, dass ich weg war, aber ich wusste es dann gar nicht. Und als ich wieder da war, hat das dann auch nicht mehr erzählt. Und dadurch ist wie so eine kleine Vernarbung, nenne ich das immer, entstanden in unserer Liebe, so. Die, wenn wir uns um diese Narben nicht rechtzeitig kümmern, es passieren andauernd kleine Narben, weil der eine sagt was, der andere versteht das ganz anders. Aua. Ja. Ne? Ja. Das kennen wir alle. Wir kennen es einfach alle.
Ja.
Und eigentlich müsste man jedes Mal, wenn du Aua merkst, nachfragen, sag mal, war das gerade eigentlich...
Ich habe das gerade so verstanden, genau, hast du das so gemeint?
Ja, denn die Zeit, die Kappa und ach Gott. So, also es ist eh immer ein bisschen vernarbtes Gewebe ist da. Deswegen sind so regelmäßige Feedbackgespräche und so wichtig, um sowas aufzuarbeiten. Theoretisch. Dafür müssen aber beide mitarbeiten. Und ein großer Knackpunkt in meiner letzten Beziehung, die da auch gescheitert war, war, dass halt ich ganz viel Beziehungsarbeit getragen habe, aus Gründen. Einmal, weil ich studiert habe, bla bla bla, ne, das irgendwie leichter fällt, leichter kann. Und er hat sich da ein bisschen zu sehr darauf ausgeruht, weil die wichtigen Dinge habe ich schon erkannt bei ihm, aber da ist zu viel auf der Strecke geblieben.
Ich wollte gerade sagen, man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass der andere jetzt hier Gedankenleser ist und alles sehen und lesen kann. Ne?
Nee, also, absolut nicht, aber hätte er sich, glaube ich, gewünscht.
Ich glaube, das wünschen sich viele, weil es hat ja auch viel mit Arbeit, mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, dass man sich selbst versteht. Man muss sich mit sich selbst beschäftigen, um dann halt auch sich selbst zu verstehen, um dann halt bestimmte Trigger oder überhaupt generell, auch generell Emotionen zuzulassen und diese auch zu benennen. Also, weil gerade Männer sind ja auch, du bist ein Mann, sei kein Mädchen, schluck's runter,
hab dir
nicht so Memme, genau.
Ja, leider ja.
Tatsächlich fände ich das spannend, weil wie du es erzählt hast, also dass ja der, eigentlich müssen ja, ich stelle mir das irgendwie merkwürdig vor, wenn quasi am Telefon quasi dann der andere Partner so, hey, und liebevoll und Pussy, Pussy, und freue mich auf dich und dann aufgelegt und dann so, so mein Schatz, und dann halt so geht es dann hier weiter. Ne? So.
Ja, da müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass Liebe halt nicht nur einer Person gehört, sondern Liebe gehört mir. Also ich bin liebevoll mit dem einen und dem anderen. Ja. Das ist meine Liebe, so die dazu rauskommt. Das ist aber ganz normal, dass Menschen das komisch, also dass sich das komisch anfühlt. Na, so dieses, hey, eben warst du da noch. Ich habe zum Beispiel die gleichen Kosenamen, nur ein bisschen anders. Es war halt der XY-Mann und der Tobi-Mann. Zum Beispiel. Mhm. Ne? Aber es ist so, also Dinge, über die man sprechen muss, ob das klar geht oder nicht. Dann war mir eigentlich auch wichtig, dass die sich sehr schnell kennenlernen. Mhm. Das heißt, die haben sich auch kennengelernt. Mhm. Die ersten zwei Male, als wir zu dritt was gemacht haben, hat mich keiner von beiden angefasst. nicht geküsst, gar nicht. Und für mich war das so, also gerade als Frau.
Mögt ihr mich nicht mehr?
Ja, als Frau, also ich habe dann, so erkläre ich es mir heute zumindest, Frauen fassen sich ja eh die ganze Zeit an. So, ich weiß, meine Freundin in der Schulzeit, wir haben immer Händchen gehalten oder irgendwie die Berührungsquote war einfach höher unter Mädchen, unter Frauen und auch im Erwachsenenleben. Männer haben schon so ein Ding mit Berühren. Das ist was Besonderes irgendwie, wer berührt wen, wann und so. Ja. Und die wollten sich gegenseitig nicht auf die Füße treten. Mhm. Also so, ich fasse nicht deine Frau an und ich fasse nicht deine, also es war die gleiche, aber so, ich fasse nicht deine Frau an. Und dann war, das war für mich, hat gar keinen Sinn für mich ergeben, aber ich musste das halt so mehr oder weniger annehmen. Und einer von beiden hat dann irgendwann gesagt, so, ja, okay, das ist mir jetzt hier zu blöd. Wenn sich das für dich doof anfühlt, dann sprich bitte mit mir. Ich würde sie dann jetzt mal halt anfassen. So, also ging es ja nicht mal um sexuelles Anfassen, sondern die waren einfach, also als wäre meine Haut Lava, also dieses Spiel. und dann gab es halt einfach keine Berührung. Das war tatsächlich ein Prozess, der halt auch für meinen Ex-Partner, und auch da hat er halt nicht kommuniziert. Im Nachhinein hätte ich es aus seinem Verhalten voll rauslesen können jetzt so, wenn ich so merke, er hat da echt schon signalisiert, dass er Themen hat. Aber wenn ich es angesprochen habe, war immer, nee, passt schon. Ja, und da habe ich mich drauf verlassen irgendwie, dass selbst, also, dass ich dann dachte, ja gut, dann braucht er halt länger.
Halt schon.
Genau, also braucht halt länger oder es ist halt sein Weg. Ich habe mich da einfach drauf verlassen, dass er gesagt hat, passt schon, aber hat nicht gepasst.
Und auch hier, ich glaube, wie wenn viele Leute ja annehmen, so, oh, das ist so schwierig und aber auch hier ist es einfach wieder A und O Kommunikation.
Ja, weil die Frage wäre dann auch, ja, aber wenn er jetzt gesagt hätte, das passt ihm nicht, hättest du dann aufgehört? Anders. Hätte er gesagt, das macht was mit mir, dann hätte ich den Raum halten können. In erster Linie, dass er mir vertrauen kann, mir zu sagen, wie es ihm geht und es ist mir wichtig.
Ja. Mhm.
Also er hätte erleben können, er hat sich selber um die Erfahrung beraubt, zu erleben, wie wichtig mir seine Gefühle sind.
Ja,
weil ich hätte mir das angehört, ich hätte Nachfragen gestellt und hätte versucht, eine Lösung zu finden,
die für uns beide funktioniert. Mhm. Zum Beispiel für eine Zeit lang sich nicht mehr zu dritt zu treffen, dass er gar nicht in diese unangenehme Situation kommt oder ja. dass die beiden sich erstmal alleine treffen, dass die eine Ebene miteinander finden oder. Das heißt, er hat einfach unserer Beziehung sich selbst eine Erfahrung und unserer Beziehung Wachstum beraubt. Mhm. Ja, in dem Moment, wo er sich dazu entschieden hat, halt nichts zu sagen über seine Verletzung.
Ja.
Ja. Und das ist für immer mein großes Learning in Beziehungen. Ich sage immer, was mir weh tut und warum.
Ja.
Ja.
Und da merke ich halt auch, dass viele damit nicht so richtig was anfangen können. Gerade gestern hatte ich Streit mit meinem Partner. Und Teil dessen war, dass ich mehrmals mich wiederholt habe mit etwas, weil er nicht darauf reagiert hat. So, keine Ahnung, wenn ich jetzt zu Caro sage, Caro, ich habe gerade ein Thema, dir zu vertrauen.
Ja.
Dann würde ich erwarten, ne, Thema Erwartung, dass Caro sagt, oh nein, mir ist total wichtig, dass du mir vertrauen kannst.
Ja.
Was können wir denn tun? Er hat halt nicht reagiert, sodass ich 5, 6, 7 Mal immer wieder dieses Thema gesagt habe. Und im Nachhinein stellte sich heraus, das hat sich für ihn angefühlt, als würde ich ihn immer wieder mit diesem Thema schlagen, weil er hat es doch schon verstanden, dass es so ist. Aber was? Er hatte nicht die Skills ja. und Kapazitäten und das Wissen. Ja, was soll ich denn jetzt machen mit der Info?
Ja.
Also,
okay. Wusste ich, wie er reagieren kann.
Genau. Ja. Er wusste nicht, wie er jetzt den Raum für, ich wollte einfach nur, dass er den Raum für mich hält. Mhm. Dass er so, oh, irgendwie reagiert auf dieses Thema, was ich habe.
Ja.
Und er war aber so, ja, ich habe es doch jetzt gehört und ich kann es ja jetzt akut nicht ändern. Und das ist auch ein ganz großes Problem oft bei Männern, dass sie oft in Lösungsmustern
ja,
denken.
Ja, total.
Ich kann es ja jetzt nicht ändern, ich kann es jetzt nicht lösen. Du, ich will gar keine Lösung, ich will gar keine, also Änderung, ja, irgendwie. Ich möchte, dass du mich jetzt in diesem Moment siehst.
Ja.
Genau, dass du mich jetzt in diesem Moment siehst und annimmst in meinem Gefühl und mich wertschätzt darüber, dass du mir deine Aufmerksamkeit in dieser unangenehmen Situation schenkst.
Ja.
Männer cannot. Männer,
es ist ja, schwierig.
Keine Lösung. Nee, weiter geht's, wa? Im Thema.
Das haben wir so oft. Er konnte der erzählt irgendwie bunt irgendeine Lösung und dann irgendwann, halt, stopp, du willst keine Lösung.
Ja, das mittlerweile genau. Ist es wirklich so, ja.
Ja, gut, Ron. Da gibt es in dem Buch Polysecure ist es? Nee, Multi-Amory. Multi-Amory ist leider auf Englisch, ist ein Poly-Podcast oder eigentlich ein Beziehungspodcast. Die besprechen wirklich alles, ja.
Mhm.
Aber ein amerikanischer, und da ist ein Tool, was die vorstellen, dass man zu Beginn eines Konfliktes erstmal fragt, was willst denn du? Willst du dich auskotzen? Willst du eine Lösung? Oder willst du Zuspruch?
Krass.
So diese drei
Krass.
Dinge gibt es ja.
Das ist gut.
Na? Und dann sozusagen weitermacht. So, weil Tobi sagte schon, also er wünscht sich schon in der Häufigkeit der Fälle oder auch in der Vergangenheit hätte er sich mehr Lösung gewünscht von Leuten und weniger Schultergetätschel, du schaffst das schon.
Yeah.
Mhm.
Und ich bin halt super lösungskompetent. Ich brauche Getätschel. So, du, so, dass ich gesehen werde und so. Ne?
Ja.
Und das wird wahrscheinlich noch sehr lange ein tiefer Konflikt sein für uns, der immer wieder uns auf die Füße fällt.
Mhm.
Aber wo wir halt nur achtsamer mit werden können, rechtzeitig zu merken, bevor wir die Kurve nehmen.
Es ist so wichtig, einfach sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und so wie du ja schon mehrmals gesagt hast, ich bin so, oder ich brauche hier Getätschel, oder ich brauche hier das, oder ich brauche hier Anerkennung. Und so, das ist so wichtig, dass man das von sich selbst kennt und weiß.
Ja, ja. Das nennt sich Moderation und Navigation. Das heißt, Moderation ist also zu wissen, ja, wie sich selbst moderieren zu können. Also, ich bin so und so, das ist mein Bedürfnis, lalila. Und Navigation ist das dann auch anderen sagen zu können. So wie die Navi-Tante jetzt links.
Die
und da hakt es bei vielen. Also Menschen können schon sagen, wie sie sind. Also wissen, wie sie sind so. Aber das dann zu sagen dem Partner, dann kommt oft dieses, ja, aber er müsste doch wissen. Ach, halt's Maul. Nee, weiß er nicht.
Yeah.
Er hat doch gerade selber Gefühle und hat zu tun mit seiner Scheiße, die ihr da gerade, nee, weiß er nicht, versucht
aber
mal.
Aber das ist ja das eh, das, er müsste doch eigentlich allein schon wegen meinen, wie ich mich verhalte, müsste er, nein.
Ja.
Nee.
Ja, ja.
Einfach nein.
Ja. Und auch andersrum, ne, ich will ja gar nicht sagen, die Frauen sind immer die Frustrierten und Männer, die Täter, sondern es gibt ja auch viele Männer, die, sie müsste doch eigentlich wissen, dass das und das und da, dass ich Lösungen brauche und nee, bla. Nein, please remind me, thank you.
Ja.
Ja, im besten Fall.
Ja, voll. Aber das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen mit dem Poly, was wir vorhin hatten, mit dem Telefon auflegen und so. Kann man das damit vergleichen, wie das ist einfach, aber wenn man halt einfach mehrere Kinder hat? Weil das sind ja dann...
Das kann das, ja auch in den Kopf,
ja. Man hat ja auch, man liebt, auch wenn das irgendwelche Leute erzählen, das ist Bullshit, man liebt nicht jedes Kind gleich.
Nee, genau. Ganz unterschiedlich, weil es sind ganz unterschiedliche Menschen.
Korrekt.
Nur die, ich kann mir vorstellen, die Intensität der Liebe ist halt sehr, es sind halt alles deine Kinder.
Genau, ja, genau.
Aber, keine Ahnung, der ist halt mehr wie du und du hast da so diese,
ne, ich bin genau. Du Liebe und dieses Kind ist halt einfach anders und dann ist er da, ja, voll.
Und ich glaube, so kann man das ja dann, oder? Dass man auch in einer Polybeziehung hat man, mit dem einen hat man das, mit dem anderen hat man das, aber beide liebt man.
Ja. Und ja, du hast nur ein bisschen, also in guter Elternschaft hat man halt an seine Kinder weniger Erwartungen, wie sie zu sein haben. Ne?
Ja, ja.
Also ich bin ja der Meinung, jede Beziehung ist bedingungsvoll. Ich weiß nicht, also wie sehr ihr an bedingungslose Liebe glaubt, so als Eltern.
Es ist eigentlich, ich glaube, von Caro ist es so ein schönes Ding, aber ich, man möchte das so gerne haben, aber ich glaube, in einer Beziehung geht es einfach nicht.
Ich begründe mir das einfach damit, dass bedingungslose Liebe unter Erwachsenen ist für mich Anspruchslosigkeit. Weil ich habe Ansprüche an meinen Partner. Also ich vergleiche das immer so, aber das kann ich auch wieder nur für mich reden. Wenn mein Partner im Wachkoma liegt und mir nichts mehr, keine Gespräche, mich nicht anfassen, mich nicht unter nichts, dann habe ich bestimmt noch eine Form von Liebe für diese Person, einfach weil der mir mal wichtig war.
Ja.
Aber das heißt nicht, dass ich weiter Beziehung mit dem führen kann, weil ich habe Ansprüche an Beziehung.
So, ja.
Und damit ist halt Bedingungslosigkeit für mich dahin. Kann sein, dass andere das total anders definieren und sagen, ich wäre trotzdem mit dieser Person in Beziehung und würde mich nicht anders verlieben oder keine Ahnung, bla bla bla, weil mir würde das reichen, was der mir zu geben hat.
Mir kommt gerade jetzt bei dem Beispiel so ein Gedankesblitz, was ja quasi ja auch so mit Polyamorie eigentlich einhergeht. Wenn jetzt zum Beispiel wegen irgendeinem Schicksalsschlag der eine Partner sexuell unfähig wird und einfach nicht mehr kann, aus welchem Grund, da gibt es jetzt zigtausend Sachen. Und wie sehr ist man dann noch monogam, wenn das eigene sexuelle Bedürfnis ja quasi gar nicht mehr erfüllt werden kann von dem Partner, aber man liebt ja diesen Partner ja trotzdem noch. Und dann ist es ja letztlich ja auch eine schwierige Nummer da, sich auch zu kommunizieren, dass letzten Endes ja es dann auch nur um eine Bedürfniserfüllung geht, wenn man...
Ja, ich muss gerade so ein bisschen in mich rein grinsen, weil ich finde, dass wir viel zu viel über sexlose Beziehungen reden und viel zu wenig über lieblose Beziehungen. Es gibt so unfassbar viele lieblose Beziehungen, die krass funktional sind, wo Rollen erfüllt werden, wo irgendwie stabile Beziehungen, ne? Das sind immer die Leute, wir haben so eine stabile Beziehung, da sage ich immer, oder ich denke mir dann immer so, ja, ihr seid vielleicht lieblos miteinander und deswegen könnt ihr einander nicht mehr so verletzen, weil wo keine große Nähe ist, ist also Hass ist ja nur der Bruder von Liebe.
Ja,
ne? Hass und Liebe, Schmerz und das liegt alles nebeneinander. Egalität ist das Gegenteil von Liebe.
Boah.
Ne? Ja, das ist dann mal so mein Take zu so super stabilen Beziehungen.
So von wegen, die kann mich nicht verletzen. Alle klar, dann ist auch egal, ob sie noch bei dir ist oder nicht.
Vermutlich wenig Verbindung da, genau.
Ja.
Das Thema sexlose Beziehung, ich kenne tatsächlich ziemlich viele, also einfach aufgrund meines Jobs so als Coachin, sexlose Beziehungen, die da auch dran arbeiten, im Sinne von für sich wieder eine Sexualität hinzukriegen, die aber eine ganz tolle, liebevolle Ebene miteinander haben. Also wo man sagen würde, also die Beziehung hätte ich super gerne. Ja, das muss trotzdem für alle funktionieren, ne? Und die leiden da auch erstmal drunter, weil natürlich das gesamte Umfeld oder alle dir ja im Prinzip erklären, ja, also wenn du keinen Sex hast in einer Beziehung, dann geht das nicht oder ist es halt nicht Beziehung oder so. Aber ich wünschte, wir würden mehr darüber reden, wie liebevoll dann Menschen noch miteinander sind. Also ich weiß nicht, weiß halt nicht, wie viel ihr so mit anderen Paaren rumhängt.
Boah, quasi nur separat, aber nie zusammen eigentlich.
Ja, und es gibt halt schon so die Beziehungen, wo ich sagen würde, da wird sich viel angefasst, die sind sehr herzlich miteinander und dann gibt es halt so diese, die so ruppig sind irgendwie, so unter Sarkasmus, ne? So haha, wir sind halt so miteinander. Und ich glaube halt nicht daran, dass da wirklich eine aufrichtige, respektvolle, geile Liebe dahinter steckt, sondern dass da einfach viel Verletzung unter Sarkasmus gecovert wird.
Ja, das ist ja eine der Go-To-Coping-Mechanismen.
Ja, Ironie, Zynismus und Sarkasmus sind in Beziehungen mit mir verboten. Tatsächlich. Ich reagiere unfassbar allergisch auf Ironie, Zynismus und Sarkasmus, weil das für mich trennende Kommunikation ist.
Wir bringen
uns da nicht zusammen. Du willst mir irgendwas sagen, aber du packst es in einen Code, den ich entschlüsseln soll. Halt die Fresse, verpiss dich.
Das ist also, bei Caro, also ich habe dann so aus Verletztheit und aus
komme ich da oftmals. Ne? Ja, wenn es passiert, Wayne.
Und Caro ist dann auch immer so, das ist dann, also da ist, wie du sagst, tatsächlich, ne, immer sofort Verbindung komplett gekappt.
Ja, genau, da haben wir nichts von. So. Deswegen, also beleidigen darfst du mich zum Beispiel? Also juckt mich gar nicht, mich im Streit
schlimme Worte zu nennen. Ja, das ist einfach, weil ich es auch mache. Es ist für mich einfach so ein Ding. Aber Sarkasmus brauchst du mir nicht kommen, oder? Haben wir ein Thema. So, das ist halt irgendwie dann so rum eher das Ding, ja. Ja, ich weiß jetzt aber schon wieder nicht mehr, wo wir herkamen gerade.
Das war mit dem, jetzt, ich habe zweimal habe ich den Faden genommen, jetzt habe ich ihn verloren.
Tut mir leid, ich bin gar nicht gut in Fäden.
Ja, ich
bin
auch
einfach
nicht
gut im Weitermachen. Da.
Ja, genau.
Aber was mich halt auch noch, was ich mich noch frage, wenn der XY-Mann dann doch so Schwierigkeiten hatte, wie habt ihr das denn mit der Kommunikation gemacht? Hast du denn darüber gesprochen, wie es mit dem Tobi-Mann war? Wie du die Zeit
Ja, das wollte er schon wissen.
Ja.
Also, weil er wissen wollte, dass mir da gut geht. Ja, also das war, denke ich, jetzt mal okay. Es ist halt immer schwierig, jetzt zu sagen, was für ihn okay war und nicht, weil am Ende sah es so aus, als wäre ganz viel für ihn nicht okay gewesen, aber er hat halt auch irgendwie nichts gesagt.
Also
ja.
Generell quasi so viel, wie er fragt, das beantwortest du dann einfach.
Ja, voll, ja. Für mich war auch immer ganz wichtig hochzuheben, dass ohne ihn halt ja auch das alles nicht möglich wäre. Also, dass er eine ganz wichtige Rolle auch spielt in diesem Konstrukt, ne? Dass er wichtig ist, dass er, ja, dass seine Stimme zählt und einfach versucht, sehr wertschätzend auch in seine Richtung zu sein oder besonders auch in seine Richtung. Und er hatte auch immer eher das Bedürfnis, so Prioritäten abzusprechen. So, ja, ich bin ja schon die Nummer eins. Und das ist zum Beispiel, ich bin hierarchielos. Ja. Also, du wirst von mir nicht hören, dass ich dich mehr liebe als jemand anderen oder so.
Ja.
Das kann ich nicht. Sondern ich bin gerne bereit zu erklären, was ich alles an dir liebe. Kein Ding. Aber ich werde jetzt nicht, ja, also das ist besser als, also, als bei ihm, ne? Und bei ihm ist aber dafür besser so und so. Tatsächlich hatte einer immer Löcher in den Socken und der andere nicht. Ja, das ist schon, ich heute auch ein Loch im Socken hatte, muss ich da gerade dran denken. Aber ja, nee, also sowas gibt es dann halt nicht, genau. Genau, wir waren ja bei Kommunikation miteinander und übereinander. Ja, und Tobi und ich hatten jetzt neulich das Gespräch, der schon auch Bock hätte auf eine Partnerin noch. Und der meinte aber auch ganz klar, also wenn er jetzt jemanden fände, die würde sofort mehr oder weniger bei uns einziehen, wenn es nach ihm geht, weil er gar nicht Bock hat, weniger Zeit mit mir zu verbringen. Und er auch relativ schnell klar haben möchte, ob das funktioniert.
Ja.
So, weil eigentlich für ihn nicht so.
Es ist spannend, weil anstatt erstmal sozusagen 2 Jahre da ins Land und dann guckt man, ob es und dann mehr Brainfuck oder Hardfuck.
Ja, genau. Es war jetzt so seine Theorie. Keine Ahnung, ob das am Ende funktioniert.
Spannend ist es.
Ja.
Kannst du es dir vorstellen?
Ich bin ja auch bisexuell. Mhm. Also mein Traum wäre ja irgendwie eine richtige Triade, wo halt irgendwie alle miteinander zusammen sind.
Mhm.
Auch Albtraum im Sinne von, das wird richtig anstrengend. Aber ja, wie cool eigentlich auch, ne? So, dann bräuchte man halt mehr Wohnraum und Rückzugsort, also müsste man halt sich koordinieren.
Mhm.
Aber hätte ich total Bock drauf. Ich habe halt, ja, ist schwer, mir gerecht zu werden mit meinem Anspruch an Kommunikation und Bewusstsein und so.
Weil ich finde, man kann gar nicht genug Anspruch an Kommunikation haben.
Ja, genau. Also. Und ach, das ist dann so ein bisschen, ich hätte Angst, dass ich dann da so 2 educate.
Ja, okay.
Das wäre so ein bisschen so, aber gut, auch da kann man sich ja dann rausziehen und sagen, Leute, hier sind die Bücher.
Ja, und auch generell, wenn man halt sagt, okay, das ist jetzt jemand, mit dem passt es, dann ist es ja vielleicht auch jemand, der einfach auch schon das Skillset mitbringt.
Genau, im besten Fall, ja, genau. Aber wo die Liebe hinfällt, du guckst ja nicht erstmal. So, wie viele Stunden Therapie hast du schon gemacht und wie ist die Beziehung zu deiner Mutter? Das ist ja jetzt nicht unbedingt.
Das Witzige, letztes Jahr, wo ich ja diesen kurzen Tinder-Ausflug hatte, da hatte ich ja dich ja sogar auch mal gesehen, ne? Hatte ich dir sogar noch einen Screenshot geschickt.
Kann sein, ja.
Ja, hatte ich dir noch einen Screenshot geschickt. Und dann auf Tinder waren ja auch so viele Frauen, die dann geschrieben haben, nur emotional stabile Menschen, die schon an sich gearbeitet haben und Leute, so wenn du noch keine inneren Kinder kommst, also die wollten quasi nur perfekt reparierte Leute haben, wo ich mir denke, du hast selbst bestimmt 100 Dinge im Leichen im Keller liegen.
Das ist halt, ja, die Offenheit zu haben, sich zu entwickeln, das ist wichtig. Ja, das passiert, also Da könnte ich auch ewig drüber philosophieren, über Menschen und Dating. Menschen wollen halt die größtmögliche Sicherheit, jemanden zu finden, der es ist.
Ja.
Aber erstens bist du es denn? Also erfüllst du denn all die Erwartungen, die du an jemanden hast? Und wann hast du zuletzt mal ein Buch gelesen oder Love Island geguckt? Was hast du lieber gemacht? Und Punkt Nummer zwei ist ja auch die Falschannahme, dass jemand, den ich heute kennenlerne, noch der gleiche ist in 5 Jahren.
Ja, natürlich.
We are not. Du kannst jemanden kennenlernen heute, der passt überhaupt nicht und in 5 Jahren total. Voll. Du kannst jemanden kennenlernen, der passt heute total und in 5 Jahren überhaupt nicht mehr. Menschen.
Kommt ja auch darauf an, wie man zusammen sich weiterentwickelt.
Absolut,
oder nicht.
Absolut. Und Menschen vergessen einfach, dass wir absolut fluide Charaktere sind und krass flexibel. Die menschliche Rasse hat überlebt, also Homo sapiens, weil wir verfickt flexibel sind und anpassungsfähig. So. Ja. Außer in der Liebe, da sind wir immer stabil und da passiert nichts. Nee, also wenn du diese Liste hier erfüllst an Dingen, dann bist du mein Traumpartner.
Ich finde es aber also das ist ja bei mir auch wieder so ein Ding, natürlich kann man jetzt auch so mit diesen neuen KI-Modellen und sonst was, dass da das perfekte Match für dich irgendwie raussucht und so. Ja, ist eine Nummer. Auf der anderen Seite sage ich einfach, da glaube ich einfach, da bin ich zu spirituell. Da denke ich, weil gerade Liebe ist ja auch sowas Spirituelles. Das ist ja nichts, was du so greifen und erklären kannst. So, erklär mal die Liebe. Und deswegen denke ich, dass das so ein, wenn man sich irgendwo auf so einer Plattform rumtreibt, ja, kann es passieren, natürlich. Auch dass man ja, wie man ja auch sagt, also Liebe ist ja auch einfach Arbeit. Und ich denke, dass man, es gibt nicht so ein Experiment, so dass man sich in jeden Menschen verlieben kann?
Ja, 36 Questions of Love. Diese 36 Fragen sich zu stellen und danach 5 Minuten Eye-Gazing. Sorgt zu 96% oder so dafür, dass die Menschen sich tatsächlich verlieben, weil die sich auf so einer Tiefe begegnen und danach eben diesen Blickkontakt halten.
Ja.
Gibt es irgendwie auch online zum Runterladen. Und ja, das ist ganz spannend, weil das bedeutet dann überhaupt nicht, dass die Beziehung auch danach funktioniert. Also das ist halt auch, was Menschen total nicht zusammenkriegen, das Verlieben und also Liebe und Beziehung.
Zwei komplett unterschiedliche Dinge.
Das hat auf jeden Fall Korrelation ganz viel, aber nicht Kausalität. Also nur weil ich liebe, bin ich nicht gut in Beziehung mit der Person. So und andersrum.
Ja.
Aber wäre halt gut, wenn es korreliert. Also wenn man auch liebt, mit wem man in Beziehung ist. Aber auch damals schon drüber gesprochen.
Und da denke ich halt auch wieder, klar, auch das ist natürlich, nur weil man jemandem jetzt am Supermarkt in der Kasse irgendwie begegnet ist und Eikontakt und dann hat man sprühen da irgendwie die Funken. Heißt ja noch lange nicht, dass die Beziehung funktioniert. Aber ich bin da eher so, dass ich sage, wenn es vom Schicksal oder das Universum einen halt irgendwie über, dass da die Begegnung erstmal war, dass das halt eher für mich etwas passt, als wenn man jetzt auf irgendeiner Plattform sich halt irgendwie...
Wichtig ist, dass du daran glaubst.
Genau. Ja. Und die Erfahrungen, die ich da auf diesen Plattformen gemacht habe, Halleluja.
Ja, Tobi war tatsächlich von so einer Plattform. Aber ich weiß noch, wie heute, das war... Ein Tag vor meiner Volldosis LSD, ich war auf so einem LSD-Retreat und ich habe eigentlich alles so nur links geswiped und dann sehe ich diesen wunderschönen blonden, ich habe es einfach auch mit blonden Männern so, großen blonden Männern und ich habe gar nicht groß sein Profil angeguckt, ich habe ihm direkt eine Nachricht geschrieben und einen Date-Vorschlag, also fürs erste Date sozusagen gleich, also ich war wirklich richtig aufgeregt auch, ich weiß noch nicht, wie mein Magen sich gedreht hat, so richtig bei einem Online-Profil, ja, mir noch nie passiert und dann war ich ja einen Tag später auf dieser Volldosis und ich weiß noch, wie ich nachts du bist ja ewig high von der Scheiße. Ich so noch halb high irgendwie versucht habe, mich in diese App einzuloggen, um zu gucken, ob er mir geantwortet hat. Und die Antwort war dann am Montag auch. Und naja, der Rest ist Geschichte. Trotz dessen, dass es online war, hatte ich dieses Bumm.
Manchmal,
Völlig, na, deswegen habe ich mir das dann auch so erklärt, so okay, der ist es. So, also für mich war ganz klar, der ist es. Und er meinte auch, er hat das krass auch gemerkt im Dating, dass ich eigentlich, also... Für mich war alles schon klar und fest. Und er war halt so, wollen wir uns noch kennenlernen? Oder? Also, wie heißt du denn? So, ne? Und aber trotzdem war das alles dann, er war dann so ein bisschen eher so, auch natürlich und gut, so ein bisschen die Bremse, aber nicht wirklich die, also, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Er war da ein bisschen so, oh, okay. Yes.
Ehrlich.
Ja, aber Online-Dating ist halt auch nicht meins. Ich wünsche, es würde coolere so... mir fehlt so ein bisschen Poly-Community. Ich wünschte, ich hätte mehr Freunde, mit denen ich, zum Beispiel eine meiner Freundinnen Simone, die ist jetzt auch nicht Poly, aber mit der kannst du darüber reden. Ja, wenn ich so normalen Menschen von meinen Herausforderungen erzähle, dann ist halt ganz oft für die Lösung, dann lebt nicht Poly. weil, also, und stimmt ja auch, dann hätte ich ganz viele Probleme nicht.
Ja, ja, aber dann hättest du andere Probleme. Und nur weil die monogam so, dann haben die ja das auch wieder das Problem, dass sie dann wieder Fremdvögel, also,
ja,
dann
genau,
doch einfach ist, Poly, wenn du so, also.
Ja, genau, es ist schwierig so, aber ich mag das eben, da Menschen zu haben, mit dem, die da einfach die Offenheit haben, zu sagen, ja, kann ich mich einfühlen, kann ich drüber reden.
Ja.
Das fehlt manchmal noch so ein bisschen an Community, aber ja.
Könntest du sagen, was deine größte Herausforderung ist in dem
Im Dating oder
in der Polyamorie, in dieser Beziehungsform?
Ja, tatsächlich ist für mich die größte Herausforderung, dass ich die anderen nicht kontrollieren kann.
Mhm.
Weil ich wüsste ganz genau, wie es funktioniert. Na? Also wann wird was von wem besprochen, wie, auf welche Art, in welchem Kontext, GfK. Ich habe die Scheiße halt studiert.
Ja. Ne?
Und dann hast du aber so Inkompetente. Und zwar gar nicht, also einfach, weil sie es, einfach nur, weil sie es nicht gelernt haben.
Ja.
So, ne? Das heißt, es passiert immer viel mehr Verletzung, als notwendig wäre. Mhm. Es passiert immer ein bisschen mehr Lügen, als notwendig wäre und so. Und ich wünschte, und das ist so ein bisschen konträr zu diesem, eigentlich fuckt es mich ja auch ab, dass ich immer so die bin, die sagt, wie es läuft.
Ja.
Aber ich kann schon auch schwer aushalten, wenn ich nicht involviert bin.
Mhm.
So, ne? Und zuletzt scheiterte es ja tatsächlich auch genau daran, dass ich da zwei komplett inkompetente, ja, und da muss man ja auch sagen, schwanzgesteuerte Idioten, ne? Wer so ganz frisch verknallt ist, ist ja einfach auch doppelt inkompetent, weil kommt kein Blut am im Gehirn, ja. Sich dann gedacht haben, nee, wir treffen jetzt hier zusammen Entscheidungen und die werden gut sein. Und die waren nicht gut. Ja, so. Und das ist halt dann einfach immer so ein bisschen, aber kannst du halt nicht. Also kannst halt ja, hast du nicht in der Hand. Also dieses machtlos sein, so, dieses ausgeliefert sein, das ist, würde ich sagen, der Willkür und der Fähigkeit, um Ecken zu denken, anderer Menschen ausgeliefert zu sein, das ist für mich das Schwerste tatsächlich.
Daran. Okay.
Wenn alle die gleichen Kompetenzen hätten und irgendwie die Fähigkeit hätten, sich mal kurz erstmal einzufühlen, wer ist hier Teilnehmer, was ist hier wichtig, dann wäre das richtig easy eigentlich. Scheitert das immer an der Inkompetenz anderer. So. Oder der eigenen. Ja, auch. Ich will gar nicht sagen, ich bin ultra kompetent, aber halt.
Nein, ich glaube, das ist auch das Inkompetentes, hat ja nur dieses schlechte Label. Heißt ja einfach nur, dass du dich in
dass
einem
dass du was nicht kannst.
Genau.
Genau. Ja, genau. Ja. Also nicht dumm oder so, sondern nee, einfach eben, nicht genau. Gelernt. Ja. Noch nicht weit genug. Ja.
Und da hast du noch dieses Kopfkino auch, wenn er sich jetzt mit jemand anderem trifft?
5000%.
Ja.
Ja. Ja, 5000%.
Was macht das mit dir?
Ja, das ist die Klassiker, ne? Übelkeit. Also dann bei mir schlägt es relativ schnell auf den Magen, dann kommt Unsicherheit auch immer hoch im Sinne von, dazu muss ich auch erzählen, ich war bisher sehr selten passiv poly. Also meine Partner haben eher nicht gedatet, sondern ich habe halt gedatet und jetzt auch nicht abgesprochen. Also ich wollte das nicht, dass die nicht daten, sondern die
haben es nicht gemacht.
Die haben es nicht gemacht, genau.
Mhm.
Das heißt, ich bin sehr erfahren und sehr gut darin, es zu managen als aktiver Part. Ich bin absolut unerfahren, es auszuhalten als passiver Part.
Ja.
So, da bin ich also noch sehr am Anfang. Das heißt, Übelkeit, Unsicherheit, Angst, bin ich genug, liebst du mich trotzdem, bin ich auch schön. So, also ich hasse es, ich wünsche, es wäre anders, aber was
hast
haben wir
du dich
davon?
Schon, hast du dich schon mit anderen ausgetauscht und mit Leuten, die jetzt also in deiner passiv Situation sind, die schon passiv?
Ja, da gibt es einige Blogbeiträge zu.
Ändert oder sich auch das dann mit den Gefühlen?
Klar.
Ja.
Das Nervensystem muss halt überschrieben werden. Das ist halt jetzt mein Nervensystem, was eben immer noch auch diese monogame Prägung, auch wenn ich es, das ist ja das Krasse, ich praktiziere es und kenne es. Ich kenne es ja von der Richtung, dass ich einen geliebt habe und den anderen auch.
Yeah.
Und den ersten deshalb nicht weniger oder heimlich geguckt habe, ob ich ihn verlassen könnte oder heimlich geplant habe. Oder Nein, absolut Liebe. So.
Mhm.
Obwohl ich das kenne, glaubt mein Nervensystem nicht dran, wenn es mir passiert.
Ja,
und dann sitze ich da und so, okay, ja klar, gut, ich werde jetzt verlassen auf jeden Fall. Also das muss ja auf jeden Fall, einfach nur vom Gefühl her, ne?
Ja.
So. Das heißt, ich brauche dann ganz viel Rückversicherung und Gespräche auch. Und tendenziell klappt es für mich auch besser, wenn jemand auf Dates ist, dass ich dann nicht zu Hause alleine sitze. Weil, Alter, das ist schon Premium-Liga. So. Sondern dass ich mich dann auch verabrede mit Freundinnen oder irgendwie so, die dann im besten Fall auch gut darin sind, das auszuhalten, dass ich da 1, 2, 5, 78 Mal auch drüber sprechen möchte kurz. Und, genau, also es ist, ich will, auf der einen Seite bin ich super, super erfahren und praktiziert. Aber auf der anderen Seite bin ich noch nur theoretisch ausgebildet eigentlich so richtig und erfahren nicht so richtig. Ah, deswegen.
Das sehe ich gerade als die größte Hürde bei uns, weil eigentlich habe ich die ganze Zeit das Gefühl, wow, das ist tatsächlich eine Lösung,
oder so.
Weil wir ja auch eh immer so auf die Bedürfnisse schauen und ja. Wenn wir damit mehrere Bedürfnisse erfüllen, wäre das ja eine super Lösung.
Ja.
Nur genau das, wenn dann das Kopfkino einsetzt, dann ist aber derjenige mit Kopfkino ja derjenige, der in der Regel hier zu Hause mit den Kindern ist und ja. Sich um die Kinder kümmern darf.
Ja, und da bräuchtest du ein Support-System eigentlich.
Ja.
Also jemanden, der dann auch herkommt, im ja. Besten Fall, dass das irgendwie organisiert wird. Und dann geht's ja auch meistens, ne? Es ist halt schwer fürs Umfeld, wenn die monogam geprägt sind, dass die dann aushalten, dass es dir gerade mit dieser Veränderung nicht gut geht, weil die meisten
dann anstatt reinzureden,
genau,
so,
die meisten
sagen,
ja gut, dann ist es nicht, das ist nicht das Richtige und so. Ja. Und das kann voll sein, nur das weißt du ganz am Anfang noch nicht.
Ja.
Weil jedes Nervensystem ist monogam geprägt ja. Und für jedes Nervensystem fühlt es sich, außer eben für diese ganz Ausnahmen, die halt einfach mit Eifersucht und so Verlassensängsten und so nicht so viel zu tun haben, warum auch immer, ne, aber für, ich sag mal, was weiß ich, 90% der Nervensysteme, die rasten aus. Ja. Und dann passiert Neuroplastizität, ne? Also dass eben das neuronale System und das Nervensystem sich anpassen und merken, ach Gott, der bringt mir immer noch Kaffee ans Bett, wir haben immer noch unsere emotionale Ebene. Das ist ja das, was dann passiert. Also, ja. Dass auch ich wusste ja final nicht, liebe ich ihn noch, wenn ich jemand anderen liebe.
Ja.
Und ich kam immer noch gern nach Hause, ich war immer noch aufgeregt, wenn ich irgendwie Wohnung gewechselt habe und nach Hause gefahren bin und habe mich total gefreut, ihn zu sehen und auch gar, ne? Und das ist vielleicht auch anders, wenn Menschen Beziehungen öffnen, die sich eigentlich schon nicht mehr lieben, dass man das dann auch merkt, so, ah, ich freue mich eigentlich nicht nach Hause zu fahren, ja. Dass du dann den Realitätscheck hast, so, fuck, wir waren schon zu spät, also unsere Liebe ist ja. Erloschen, wobei auch da, Liebe kann man zurückgewinnen. Wie gesagt, 36 Questions of Love und 5 Minuten Eye-Gazing.
Und Arbeit.
Genau. Also das ist ist halt auch ein Prozess und so. Aber ja, also viele Dinge, die da zu beachten sind. Aber das ist schon das Schlimmste, das auszuhalten und dann auch danach auszuwerten und ganz offen zu sagen, also in dem Moment, wo klar war, du bist da und so, ich bin hier zu Hause die Wände hochgegangen und irgendwie, ich bräuchte jetzt von dir Rückversicherung in den und den Themen und irgendwie, ich will nichts wissen, aber ich will schon irgendwie was wissen. Und dann eben rauszufinden, ja, was willst du denn jetzt wissen? Oder will man ja üblicherweise halt keine Stellungszusammenfassung oder so, sondern wie ging es dir dabei? Ne? Also zu hören, so, hast du an mich gedacht? War dir wichtig, spiele ich eine Rolle in deinem Kopf? So, das ist ja, also war für mich immer so mehr die Frage, als wie ist jetzt die andere? Na, und erst wenn das für mich sicher war und geklärt war, konnte ich auch relativ entspannt über die andere reden, weil dann klar war, so, ich habe meine Rolle hier safe, alles ist gut.
Ja.
Und dann, ja, lass uns erzählen, was ist mit der.
Aber wie ist es, wenn man ja dann als aktiver Part woanders dann sich vergnügt, da will man doch aber auch eigentlich im Kopf eben nicht dann zu Hause sein. Oder
echt?
Also bei dem anderen, oder? Hm.
Nee, das hatte ich jetzt nicht. Also ich war dann automatisch schon auch, dass ich mich gefragt habe, geht's ihm gut damit? Was macht er gerade? Kriegt er sich beschäftigt?
Okay.
Also aber auch nicht aus, also es hat mich nicht belastet, sondern es war einfach so ein ganz natürliches, dieser Mensch interessiert mich.
Ja, gut, ich meine jetzt außerhalb dessen, sondern dass man halt dann, ja, einfach, weiß nicht, sich ja dann in dem Moment, ja dann auch in dem Moment befindet, wo man ja gerade aktiv wird. Also nicht
jetzt, ja, okay, mitten beim Akt habe ich jetzt eher nicht
genau
so an ihn gedacht.
Gerade.
Aber
ja,
halt,
ja.
Man ist ja nicht nur zur Tür rein, nackt zur Tür raus, sondern und selbst dann hat man Fahrtweg und so. Aber halt, ne, davor, danach, ich habe nicht drauf geachtet. Kann auch sein, dass es tatsächlich schon auch in der Interaktion, in der Intimität, ganz sicher sogar, weil ich verglichen habe, ganz nicht, weil ich es wollte oder so, sondern einfach, aha, der macht das so. Und aha, das ist jetzt hier so. Also einfach nur
ja.
aus der Natur der Sache, dass da was Neues kennengelernt wird von etwas, was man schon kennt mit einer anderen Person.
Ja. Gut, das ist ja auch so, wie wenn man jetzt damals so seine ganzen One-Night-Stands sich anschaut, das war ja auch, also man hat ja nicht wirklich verglichen. Aber
nee,
das
aber
war
einfach,
trotzdem
das
so
geht auch, aha, oder
genau,
so rum,
ja,
wie auch immer.
Genau,
genau, also das, aber das wäre jetzt nichts, was ich jemandem erzählen würde. Ja, genau. Und das ist dann schon, da geht es dann schon sehr tief rein in die, ich erlebe das manchmal, dass unsicher gebundene Menschen Beziehungen öffnen, wo eigentlich die eben nicht auf Bedürfnisse achten, wo ganz tief in der Beziehung was nicht stimmt.
Nee.
Und die nehmen dann, denken dann, oh ja, dann nehmen wir die Abkürzung über Bedürfnisse extern erfüllen.
Nee.
das habe ich zu 100% scheitern sehen. Ja, weil Beziehungsdefinition ist ja gegenseitige Bedürfniserfüllung oder zumindest Bedürfnisanerkennung, weil man kann ja jetzt nicht...
Nee, nicht jedes Bedürfnis kann erfüllt werden und nicht sofort erfüllt werden.
Genau, genau. Und auch ganz blödes Beispiel von einem Coachie-Pärchen von mir, er will unbedingt Analverkehr, sie will das auf gar keinen Fall. Also so gar nicht, ne?
Ja.
Und dann muss sie das auch nicht, also ne, so kein, ja. Nein, einfach nein. So.
Aber wenn es jetzt so ein, wie ist es jetzt in dem Fall?
Also, es wird sich extern, darf sich extern geholt werden, weil er wirklich durchgesetzt hat, dass es ein Riesenbedürfnis von ihm ist.
Ja.
Kann man jetzt von, ich bewerte das sowieso gar nicht, ist halt einfach so, genau, das war halt deren Beziehungsherausforderung. Ist auch schön, wenn man mal nur solche Probleme hat, oder? Und nichts Existenzielles, so das schlimmste Problem ist, welche Öffnung mit wem, so. Okay. Genau, und das, na, diese Bedürfniserfüllung, wenn die zumindest nicht erfüllt werden kann, aber zumindest eine Wertschätzung der Bedürfnisse im Sinne von, du bist mir so wichtig, wir finden eine Lösung, ja. Und wenn das nicht gegeben ist und diese Leute sich dann denken, ja gut, ich krieg bei dir nicht, was ich brauche, also öffne ich die Beziehung, habe ich das zu 100% scheitern sehen. Nicht sofort immer, aber... Das ist dann so ein Umweg oder ein Ausweg, den man nimmt. Und dann wird angefangen, sich in mehreren Bereichen Auswege zu nehmen. Ach, irgendwie, die Emotion ist ja auch nicht mehr. Jetzt würde ich mal.
Nicht so.
Genau, jetzt würde ich mal hier daten, obwohl unsere Regel ist, nur einmal jemanden zu sehen. Die mag ich jetzt aber gerne, die treffe ich noch. Ach, ein zweites Mal halt noch, was soll passieren? Und schwupps, hast du dich verliebt und schwupps ist die Beziehung vorbei.
Ja.
Na,
ja.
Weil eben einfach.
Unsicher geöffnet.
Unsicher geöffnet, genau. Ja. Und Öffnung ist immer unsicher, ne, um das auch, aber.
Klar, du kannst nie sagen, was passiert.
Genau,
ne?
Genau.
Aber genauso könntest du nie sagen, was passiert, wenn du geschlossen bleibst.
Ja, genau,
weil dann kannst
genau.
du dich genauso in jemanden verlieben.
Genau, genau. Und das Pärchen übrigens, wo sich geöffnet wurde und dann festgestellt wurde, ah fuck, ich will gar nicht zu ihm nach Hause. Also, ne, wo sie dann gemerkt hat, oh, es ist weiter her mit der Liebe für den Bestandsmann, sag ich jetzt mal. Haben dann wieder geschlossen und an der Beziehung gearbeitet. Also festzustellen, dass wir emotionale Diskrepanzen haben, bedeuten auch nicht, dass wir uns jetzt trennen müssen.
Nein.
So. Das ist aber für viele.
Ja.
Ja, wir haben uns auseinandergelebt.
Ja, es ist halt wieder der einfache Weg, ne?
Ja, weil es wirklich auch ein schwerer Weg ist, der andere.
Ja.
Der ist wirklich schwerer.
Ist ja auch wie die Eltern-WG, auf wie viel Unverständnis man stößt, weil man macht das ja nicht so. Man trennt sich und dann hat man gefälligst woanders hinzuziehen.
Ja.
Und gleichzeitig haben wir aber auch sehr viel Zuspruch, ne, von Leuten, so erstens von Menschen, die auch so leben, wo wir nicht gewusst haben, dass so viele Menschen auch in einer Art Eltern-WG wohnen.
Ja.
Und ja, jetzt habe ich meinen Faden verloren, aber.
Ja, Zuspruch auf jeden Fall. Und eben Leute, die sagen, das geht so nicht oder man kann das nicht machen.
Ja, aber genau, es ist halt einfach Kommunikation, ne?
Ja, fast. Johannes, du vergisst auch, dass du oder ihr vielleicht mehr Skills habt als andere tatsächlich und mehr Kappa und vielleicht.
Das habe ich mit Kommunikation.
Aber es ist halt, es klingt dann immer so, als könnten Leute das lernen, aber es gibt einfach echt Menschen. Meine Oma hat das immer so nett gesagt.
Ich denke, man kann das lernen.
Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie es gesagt hat. So manche haben eine Tasse und manche haben Töpfe. So, also im Sinne von, geht halt nicht so viel rin. Also wie es klingt, ne? Es ist wirklich, es ist ein ganz doll großes Skillset. Also auch das, was ihr hier macht.
Definitiv, aber ich glaube, es hängt auch einfach mit dem Wollen zusammen. Also wenn man halt will, dann kann man schon sehr viel, weil das menschliche Gehirn, das hat Kapazitäten.
Das stimmt schon, aber Wollen bedeutet auch immer Können. Also habe ich die finanziellen Ressourcen, die finanziellen Ressourcen, habe ich die Empathieressourcen, habe ich die kognitiven Ressourcen. Also du kannst ja so viel, wenn es darum geht, wären wir alle Millionäre und eine Topfigur, weil ich glaube, willst du eine Million? Na, sichi. Gib her, das Geld. Aber willst du das tun, was nötig ist, um eine Million zu verdienen?
Ja.
Ach so, nee, weil kann ich ja nicht. So, ne? Deswegen so grundsätzlich, ja, wir haben alle ähnliche Gehirne und so, aber wir haben halt nicht alle das gleiche Leben und die gleichen Voraussetzungen.
Ja, okay, jetzt verstehe ich.
Also ich will da immer so den Druck rausnehmen für die halt irgendwie so, ich habe das Gefühl, ich muss das auch können. Scheiß musst du. Findet für euch, ne, für dich. Alleine, wenn ich drüber rede, dass ich mehrere Menschen lieben kann, kriege ich dann immer Nachrichten im Sinne von, ja, ich hab nicht mal Ehen.
Ja.
So, wie wär mit ihm? Und dann bin ich immer so, es tut mir leid, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, I'm sorry. So, da bin ich nicht, ich bin kein Dating-Coach in dem, da kann ich jetzt nicht aushelfen, weil ich bin so den Lulu, ich glaube halt, das gibt immer jemanden, den man lieben kann. Also das ist so mein Glaubenssatz. Ne? Ja. Das so.
Aber genau, da haben wir es auch wieder, Glaubenssätze. Okay. Und wenn du dir selber im Weg stehst, weil du sagst, so, ich kann niemanden, ich bin nicht gut genug, niemand wird mich lieben und so, und dann wirst du auch dann so selbst dafür eine Prophezeiung. Genau.
Ja.
Dann wirst du alleine dich selbst sabotieren und dann wieder irgendwelche Scheiße bauen, wo es dann, wenn es ernst wird, die Person dann doch wieder Rückzieher macht.
Hab ich doch gesagt.
Genau, ja. Und dann wirst du sagen, habe ich doch gesagt. Also keiner kann mich irren.
Ich hätte vielleicht noch ein Lieblingstool von mir, für die, die jetzt sagen, gut, also Poly und offen ist jetzt nicht für uns, aber wir sind zum Beispiel Co-Parenting oder vielleicht sogar wir sind Poly und offen oder einfach wir wollen unsere Beziehung verbessern, unsere monogame Beziehung, weil tara tara, viele Methoden aus dem Poly-Coaching sind einfach Beziehungscoachings-Methoden, ne? Und ich bin ja nicht so schlau wie viele andere Menschen und mag es gerne einfach. Und deswegen gibt es die Fünf-Finger-Meditation. Kennt ihr die von mir?
Nee.
Die Fünf-Finger.
Ah, doch, von mir.
Die Fünf-Finger-Meditation gibt es von, also habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich habe die nur so belegt für Beziehungen sozusagen. Und vielleicht hat das auch schon jemand vor mir gemacht, was weiß ich, ja. Man nimmt einfach die Hand und da ist der Daumen, ist halt, was ist top gerade bei uns? Was ist so richtig lecker, schmeckofatz, ist, läuft einfach, ne? Und da kann man bei uns oder bei dir auch um irgendwie so im Zwischen zur Hand haben. Der Zeigefinger ist halt klassisch, worauf zeigt man, ne? Worauf müssen wir mehr achten? Worauf will ich mehr achten? Was ist vielleicht auch zu kurz gekommen? Ja. Oder wo, ne? Wo wollen wir hin einfach auch? Gerade mit viel, was einem so Kindern und Job und bla, verliert man auch mal so die Richtung. Verliert irgendwie so im Überlebensmodus rum. Ja, der Mittelfinger, wir wissen alle, ne?
Ja.
Das ist der Raum für...
Heftig.
Das ist so, GFK ist da dann ganz wichtig, ne? du machst nie die Wäsche, so. Ich fühle mich mit dem Haushalt alleine.
Das ist ja, so.
Der Ringfinger ist so ein Verbindungsangebot im Prinzip, ne? Also miteinander oder auch, also was brauchen wir, was brauche ich? Um, was brauche ich, um der beste Partner zu sein? Kann auch sein, ich müsste mal wieder alleine zum Sport, ich müsste was auch immer. Und der kleine Finger ist so Pinky Promise, ne? Was setzen wir sofort um? Und dann wird halt entweder direkt ein Date geplant oder was auch immer rausgekommen ist bei den anderen Sachen, was halt gerade irgendwie, wo können wir was machen, wenn jetzt rauskommt, so ich fühle mich alleine mit dem Haushalt, dann komm, dann machen wir jetzt zusammen eine Viertelstunde aufräumen oder so. Ja. Ne? Bla. Und das sind so. Das ist so eine ganz kleine, schnelle Nummer, die man mal so zwischenquetschen kann, was halt nicht viel Raum und Zeit in Anspruch nimmt und Beziehungsqualität schon mal verbessern kann.
Ja, that's cool.
Ein Freund von mir, der hat so ein Team-Meeting. Touch, Education, Appreciation und was war das M? Matrix, genau. Also, dass man sich halt einfach dass man sich zum Beispiel abends kurz, das kann 2-3 Minuten halt so sein, so dieses Team hat, dass man halt so toucht, also irgendwie, entweder man liegt sich im Arm oder wenn man sich gerade nicht so grün ist, wenigstens einen kleinen Finger so, irgendein Touch.
Mhm.
Education, irgendwas, was man an dem Tag gelernt hat oder halt, was weiß ich, ne? So von wegen, ich habe immer wieder gelernt, dass mittags einkaufen gehen ist blöd, weil da sind die Einkaufsschlangen so lang oder was auch immer.
Mhm.
Appreciation, irgendetwas, was man an seinem Partner schätzt und Matrix, irgendwas, wo man gerne ausbrechen würde aus der Matrix. Also irgendwas, was einen gerade stört. Was, so. Und das fand ich eine sehr coole Geschichte, dass man das halt auch einfach, ne, man geht halt regelmäßig in den Austausch, hat halt Verbindung und spricht halt Dinge an, die die man schön findet, aber auch Dinge, die man halt so verändern möchte.
Und,
so.
Und man muss das manchmal anpassen, weil zum Beispiel mag nicht jeder immer über den Mittelfinger reden oder halt, ne, es gibt einfach Menschen, denen macht das total Druck zu hören, was nicht läuft alles, weil die schon das Gefühl haben, so viel läuft nicht. Also das kann man anpassen, das ist jetzt nur, weil es diese Methoden sind. Also es ist halt total schön, irgend so was Kleines zu haben und es dann auch zu tun.
Ja.
Ne? um da über so eine schöne Routine irgendwie zusammenzubleiben. Und das hat dann auch nichts mehr mit Poly zu tun oder nicht, das ist halt, ich finde, das kann halt irgendwie jeder machen. Das kann man in Freundschaft machen, das kann man in Co-Parenting oder Elternschaft machen. So, wo sind wir gerade gute Eltern? Worauf müssen wir achten? Was versprechen wir einander? Was ist scheiße gerade? Also es passt halt einfach in jedes Beziehungskonstrukt eigentlich rein. Und das Schöne ist, du brauchst dann halt kein Label. So, stellst dir halt diese Fragen und arbeitest halt an der auch immer Beziehung, die du hast, ohne auch, dass man jetzt unbedingt ein Label haben muss oder so.
Also das habe ich für mich definitiv festgestellt, dass Label bei mir einfach alles killen.
Okay.
Weil einfach diese Label einfach direkt mit Erwartungen verknüpft sind.
Okay.
Und das ist auf jeden Fall ein langer Weg. Deswegen nachts, auch wenn wir jetzt hier uns wieder daten wollen, weil alle Zuhörer, die noch darauf gewartet haben, wie lief denn eigentlich euer Date, was ihr machen wolltet? Es ist ausgefallen. Das Kind war krank und dann haben wir uns seitdem nicht gedatet. Ja. Das heißt, wir warten immer noch auf eine Möglichkeit, uns mal zu daten. Genau. Und jetzt stehen wir eben auch noch hier mit Maria und besprechen, ob es hier eine, ob es dann zum Start weg gleich eine offene Beziehung wird.
Okay. Ja.
Genau.
Ich glaube, eine Frage könnten wir noch klären, die kam noch von der Community. Wie erklärt man das den Kindern?
Ja, das hatten wir ja auch. Also Tobi hat ja ein Kind und wir waren auch zusammen im Urlaub, also beide Männer, ich und das Kind.
Mhm.
Und Kinder sind da so einfach. Also Erwachsene sind kompliziert. Wie erklärt man das Erwachsenen? Ja. Dafür ist nämlich dieser Podcast, der weiß ich nicht, wie lange geht, nötig irgendwie, ja. Weil Erwachsene tausend Konstrukte, Kinder haben zur Beziehung kein Konstrukt im Kopf.
Stimmt.
Die sind null vorgeprägt.
Ja. Heute bist du mein Freund, morgen nicht und ist
genau,
auch gut so.
Genau, die haben so wandelbare Beziehungen. Der Kleine hat, wir waren bei dieser Freundin zu Besuch, wo der Mann schon zwei Kinder hat. Und da haben sich die beiden Jungs, also unserer und derer, auf dem Sandhaufen unterhalten, wer schon verliebt ist. Also, das, ich bin verliebt, du bist auch, irgendwie so war das Gespräch, hab's auch von Weitem mitbekommen. Und hat der Kleine nur zu dem gesagt, man kann auch mehrere Menschen lieben. That's it.
Ja.
Und also, was haben wir dem Kind erklärt? Gar nichts, weil er hat nichts gefragt. Das hat ihn gar nicht gejuckt, ob er hat, wollte halt wissen, wer ist der andere Typ. Ja, das ist halt ein Freund von Maria. Aha. Und dann war es halt, ja.
Ist ja bei Kindern auch genauso, ne, das, was sie fragen, da darf man halt drauf eingehen,
ja,
solange sie nicht
genau,
fragen.
Genau, genau. Quatsch die nicht voll mit deinen. Ja. Also, das ist halt was ich viel sehe und blöd finde, dass so Erwachsene verwechseln, dass Kinder Kinder sind. So und einfach echt die Kapazitäten noch nicht haben für dein Drama.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, manchmal ist dieses Drama auf die Kinder, so das alles, das ist ja dann auch wieder so ein Ego-Ding, weil man sich selbst irgendwie reinen Tisch machen möchte, aber dann sind die Kinder halt da der falsche Ort, um da seinen Müll abzuladen.
Ja, ja, und der, keine Ahnung, ich stehe im Bad und schmink mich und dann kommt er und sagt, ich brauche das nicht. Und dann sage ich, niemand braucht das. Aber ich möchte das. Und wenn du das möchtest, kannst du das auch machen.
Ja.
Also genauso, also man geht halt in den Kontakt in dem Moment, wo die Kinder in Kontakt gehen.
Genau, richtig.
Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man mal versucht, Kindern ja eher so Zimmer aufräumen und so Kackgeschichten, wenn du versuchst, denen das zu erzählen, obwohl es die gerade nicht juckt, die hören auch einfach nicht zu.
Nee, das
keine
ist so.
Chance. Ja. So, deswegen, also was, es ist gar nichts erzählen, gar nichts erklären, außer sie fragen. Ne? Hey. Und wenn sie fragen, kann man nur darauf plädieren, ja, das gibt's.
Nein.
So, ja.
Ja.
Ja, das ist dann halt das Umfeld. Und da wird es halt für immer eben eher offen geprägte Kinder geben. Simones Kinder zum Beispiel, die kennen ja alles Mögliche. Also eine Freundin von Simone lebt ja auch in einer Triade mit drei Kindern. Und also die kennen halt alles irgendwie. Ja. Ja. Und dann gibt es halt einfach Kinder, die wachsen da eher sozial ärmer auf, im Sinne von wenig Kontakt. Und die kennen das dann halt alles nicht.
Ja.
Und genauso wären es halt sozial reichere oder sozial ärmere Erwachsene. Für mich wäre halt immer wichtig, also ich würde mein Kind auf nichts drauf prägen, im Sinne von, dass ich jetzt irgendwie Wutreden über Monogamie halte oder sowas, ja. Und irgendwie die schlimmste Enttäuschung wäre, dass mein Kind irgendwie
monogam.
Genau. Oh nein, das kann doch nicht funktionieren, ja. Nee, so mach deine eigenen Erfahrungen irgendwie, so wie wir die auch gemacht haben. Und go for it, du bist wertvoll, egal was dir jemand erzählt, viel Spaß.
Ja.
So, alles andere. Und das ist aber, tatsächlich hätte ich ein Thema damit, glaube ich, wenn mein Kind so öffentlicher Dienst wird und so. Aber auch da muss man ja sagen, ja, nur weil es mich nicht glücklich gemacht hat, kann es ja da schon anders sein.
Genau.
Ne? Aber nee, also da hätte ich gar nichts zu. Es gibt ein paar Kinderbücher, die so Diversität erklären.
Mhm.
Ich habe aber das Gefühl, dass Kinder dann besser darauf reagieren, wenn sie es auch im echten Leben mal gesehen haben.
Ich glaube auch, das sind so ein bisschen hilflose Versuche, den Kindern das irgendwie...
Einen ärmlichen Sozialraum über Bücher nahezubringen. Das ist halt einfach, zieh mit deinen Kindern oder sorg du dafür, dass durch dich deine Kinder einen sehr reichen Sozialraum kennenlernen.
Ja.
Also sehr unterschiedliche Menschen, Menschen mit Behinderung, LGBTQAI+, was auch immer, Community. Ne?
Oder der Klassiker Hautfarben.
Hautfarben, Krankheitsbilder. Das ist halt, also Ableismus ist ja echt so ein Thema. Der Kleine dann auch manchmal, oder wenn Kinder irgendwie nachfragen, so, warum sitzt die, neulich hatten wir im Park das, warum sitzt die im Rollstuhl? Dann sage ich, geh hin und frag. So, und dann sind Kinder halt hingegangen. irgendeine angeborene irgendwas, keine Ahnung. Aber da, ja, also wir haben, also finde ich, als Eltern haben wir es in der Hand, oder ihr, ich bin ja nicht Eltern, aber wie berührt offen, die Kinder sind, ja genau, ja, von bestimmten Themen.
Genau.
Die haben, wie gesagt, also Poli hat ja gar nicht gerafft, das ist halt Menschen, die miteinander nett sind und...
Ich glaube, für Kinder ist ja eh, die lieben ja dann eh so viele dann irgendwie, also...
Die schön auch, ne? Ja, so. genau.
Und ja, als Eltern kennt man das ja auch, dass man ja, man hat ja Liebe für den Partner, man hat die, und dann sagt man ja, ja, bei Kindern ist so eine bedingungslose Liebe. Ja, jein.
Ja, also, ich kenne einfach viele Kinder, die Kontakt zu den Eltern abgebrochen haben und viele Eltern, die Kontakt zu Kindern abgebrochen haben, wo dann für mich eben auch wieder, es ist nicht für alle bedingungslos, genau, auf jeden Fall. Richtig. Ne? Aber wunderschön, wenn man diese Erfahrung machen konnte. Ich würde auch sagen, dass meine Eltern mich ziemlich bedingungslos lieben.
Das klang sehr schön vorhin.
Auch wenn sie nicht auch müde werden zu sagen, dass ich schon auch eine Enttäuschung bin. Oder anders, dass sie sich wünschen würden, das wäre anders, aber ist es ja nicht.
Aber es kommt bei dir an, dass du eine Enttäuschung bist.
Ja, genau. Enttäusche sie. Nee, aber so, deswegen würde ich sagen, schon. Ne? Aber eben leider machen nicht alle die Erfahrung.
Ja.
So, und deswegen, aber das wäre so mein Take zu Kindern, glaube ich, solange die nicht fragen.
Hatten wir vorhin jetzt schon geklärt, ob es auch schon mal Intimität zu dritt oder zu viert gibt?
In meinem Wunschkonstrukt ja, in Realität nicht.
Also genau, Wunsch war ja, dass du auch gesagt hast, dass du ja bi bist und ja. Genau.
Ja, aber ich denke da nicht zuerst tatsächlich an Sexualität. Also für mich kommt da, man liegt zu dritt auf dem Sofa und krault sich gegenseitig oder so. Also für mich ist Intimität
ja sehr viel mehr.
Sehr viel mehr als Sexualität, ja. Weil sexuell hatte ich das alles schon. Vierer, Fünfer, Achter, keine Ahnung. Wie sagt man, Wok fahren?
Wok?
Diese, wo die alle in diesen anlaufen im Winter und dann in diesen reinspringen.
Bob fahren, was ist das?
Das ist eine Bezeichnung für Gruppensex.
Ach so.
Eine von vier.
Weil da so viele Leute drauf springen.
Genau. Ja, exakt.
Fun, ja.
Aber das wäre ja dann eigentlich schon spannend, weil genau, Sexualität ist ja, wie gesagt, da hatte man jetzt hier schon mal ein Dreier oder was auch immer, aber in Intimität ist ja dann, wenn da halt diese Liebe mit ins Spiel kommt, ne, und Gefühle, das ist ja dann nochmal was anderes.
Hm.
So.
Ja.
Ja, spannend.
Spannend, ja. Genau, wir nehmen Bewerbung an, ja, falls du dir gerade denkst, Mensch, da passe ich super rein. Schreibst du mir mal, guck ich mir an, das Material.
Das Profil von Maria ist verlinkt, Schalo, machen wir unten in die Notes rein.
Yes.
Hast du noch Fragen, Caro, oder Anmerkungen, Anregungen?
Ach, ich glaube, ich könnte noch stundenlang weiter erzählen, weil es einfach so spannend ist, aber ich glaube, die Leute könnten es nicht mehr noch mehr länger zuhören.
Also die Folge wird oft geteilt, denke ich.
Ja.
Wir haben jetzt 2 Stunden geredet.
Ja. Also und dann, wir haben nicht mal im Ansatz, es gibt jetzt, welche Bücher gibt es noch und so. Und
wir haben tatsächlich noch, also wir haben halt uns nett unterhalten und so ein paar Sachen haben wir, ein paar sehr, sehr gute Sachen auch noch mit erforscht. Aber ich denke auch, da kann man noch bestimmen.
Ja.
Könnte man.
Und da gibt es Podcasts oder auch Seiten, die machen das hauptberuflich, sage ich jetzt mal, machen nur das, ne?
Ja.
Mein Ding ist ja einfach nur, dass ich gerne so
Suicide tust.
Die Außenwerbung gerne bin für normale Leute, in Anführungszeichen, die halt so leben. Yes.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, gerne, danke für die Einladung.
Ja, ansonsten, wie immer, lasst uns gerne eine kostenlose Rezension bei Apple Podcasts da und auch bei Spotify. Das kostet euch nichts, außer ein paar Klicks. Oh, das hat sich gereimt, super.
Mhm.
Und ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen mit Maria. Und ja, könnt ihr euch ja gerne mal bei uns melden, was ihr vielleicht noch für Fragen habt, was ihr vielleicht von dem Podcast mitgenommen habt. Und ansonsten lassen wir euch jetzt endlich mal die Ohren regenerieren. Herzlichen Dank. Team, trotz Trennung.
Ella quiere más de lo que vamos a hacer en París, andaré Julia. Baila un poquito más, acércate a mi mamá, que vamos a hacerlo una vez más. Ella baila pero no dice nada, su booty lo expresaba con perreíto y con dembow. Que ha sido la estrella dando
dándole al reggaetón, ton, ton, ya. Y empieza el flow. Esta es la nueva era, pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción. No taco y ron. Y empieza el flow. Esta es la nueva era, pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción. No taco y ron, ron, ron. Ladra come hueso. El que a ti te baila sabe eso. Y nos ponemos bien traviesos. Esos son efectos del proceso. Solo con esa mirada hace lo que quiera. Se ve muy educadita, hace sus deberes. Siempre ha sido la envidia de las mujeres. Por toda esa belleza y cómo se mueve. Solo es como tú me dejas después del party. En ti pensando. Cuando tú te sientes sola como una loca, a mí me llamas. Casualidad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando. Escondernos en la playa jugando a solas de madrugada. Ella quiere más de lo que vamos a hacer en París. La reculia. Baila un poquito más. Acércate a mi mamá. ¿Qué vamos a hacer? Una vez más. Ella es una asesina. La baby a mí me domina. Ya me tiene loco, malo del coco, ni se imagina.